Ja, hallo bei Blutspuren Radio an alle einsamen Herzen da draußen. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und übergebe jetzt an die beiden Außenreporter Daniel und Fabian. Hallo.
Dankeschön für diese coole Anmoderation. Wie geht's, Fab?
Ich glaube, so sexy ist das hier noch nie eröffnet worden. Vielen Dank, Raffi.
Kein Problem.
Sehr, sehr geil. Also Raphael von Ofenkäse Crimes mit Kati, also unsere bezaubernden Gäste heute. Ich muss da kurz was zu erzählen. Raffi hat ja mal eine Anfrage bekommen für erotische Fanart, um die vorzulesen, weil seine Stimme so tief und sexy ist. Und das sexy hat er gerade vollkommen unter Beweis gestellt, finde ich.
Aber das hat ja wohl richtig geile Peter Maffay-Styles gehabt, oder nicht? Oder
das habe ich noch nie gehört.
Voll. Also ich finde, Peter Maffay und geil in einem Satz, das beißt sich irgendwie, oder? Ich weiß es nicht.
Wir wissen ja auch nicht, von wem diese Anfragen bei Raffi kamen, ne? Vielleicht waren es irgendwelche Peter Maffay-Fans.
Von Kati.
Oh. Ja, also eigentlich bin ich schon großer Peter Maffay-Fan, wobei man sagen muss, Raffi hört manchmal Der Himmel brennt, ne? Das ist dein Guilty Pleasure-Song von Peter Maffay auf jeden Fall.
Ach geil.
So Leute, und dann das ist der Punkt, wo ich nochmal kurz in die Lehrerrolle schlüpfen muss. Das ist Wolfgang Petri.
Scheiße, fuck.
Also das ist partylegitim.
Für mich sind aber Peter Maffay und Wolfgang Petri dieselben Menschen. Boah, haben die nicht beide so Armbänder und Frisuren? Also Frisuren, ja, aber so.
Wolle Petri hat ja mittlerweile keine Locken mehr oder wieder, weiß ich gar nicht.
Also dass es die gleichen Menschen sind, ist möglich. Ich hab sie noch nie zusammen gesehen, also es hat mir noch keiner das Gegenteil bewiesen.
Das wird sein.
Neue Verschwörungstheorie.
Ja, aber da ist schon ein großer Unterschied, also das ist schon, ja.
Aber um ganz kurz da mal einzuhaken, warum ist es nicht Hölle, Raffi?
Warum es nicht Hölle ist? Hm? Meinst du, wieso nicht die Hölle brennt, sondern der Himmel, oder?
Nein, Hölle, Hölle, Hölle. Wie heißt das Lied von
Warum
Wolle?
Nicht dein Lieblingslied Hölle ist?
Nee, der Himmel brennt, das ist viel besser.
Okay.
Einfach viel besser. Der Refrain kickt mehr.
Ich kenn's noch nicht, das wird sich auch nicht ändern im Laufe, oder im Anschluss an diese Ansage, an diese Aufnahme, aber... Oh Gott, Wolfgang Petri, damit kannst du mich ja vollkommen jagen.
Also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man auf Wolle Petri richtig cool feiern kann, wenn man sich drauf einlässt.
Ja, aber da muss man halt wirklich einen unglaublich hohen Alkoholspiegel haben, also ich zumindest. Dann kann man die Lieder auch mitsingen, dann tanzt man auch dazu, dann passt das auch, aber boah, nee.
Okay, also mein Lebensziel ist, dass ich Fabian einmal zu Wolfgang Petri tanzen sehe.
Ja, okay, läuft.
Also Leute, jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir sind hier nicht bei irgendwelchen Schlagerpartys, wir sind auch nicht am Ballermann, obwohl sich das manchmal hier so anfühlt. In Wahrheit sind wir hier bei Blutspuren, einem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Und das Wunderbare heute Morgen ist, ja, ihr habt richtig gehört, wir sind früh dran heute. Es ist Sonntagmorgen, wir nehmen auf mit unseren Freunden von Ofenkäse Crimes, sorry.
Es ist so ungewohnt, es ist irgendwie... 20 nach 10 und mein Kopf, der hat doch gar nicht so richtig angefangen zu arbeiten, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht warum, also in letzter Zeit sind die Nächte nicht sonderlich erholsam, weil die Luft hier in der Wohnung einfach steht und es fühlt sich so an, als ob man irgendwie so konstant unterversorgt ist im Gehirn, was Sauerstoff angeht. Gut, dass du da jetzt gerade die Überleitung gemacht hast, Daniel, ich war gerade nicht in der Lage dazu.
Ja, ich habe mir dabei auch fast auf die Zunge gebissen, weil ich auch noch so verpeilt bin, aber ich denke, das wird nur noch besser werden heute.
Cool, aber schön, dass ihr beiden auch noch da seid. Wie geht's euch? Ihr seid wahrscheinlich genauso verklatscht wie wir. Raffi hat eben schon mal angedeutet, dass er zur Morgenmuffeligkeit...
Raffi hat ja schon erzählt, wir sind heute Morgen irgendwie so eine halbe Stunde vor unserem Aufnahmetermin aufgewacht und Raffi war einfach, ich kann es ja mal allen hier erzählen, super grumpy gewesen. Hat hier schon stunk gemacht, aber ich glaube, bist du jetzt wieder handzahm geworden für die Aufnahme?
Handzahm.
Okay.
Ja, cool. Das hört sich gut an.
Ja, mir geht's auch gut. Und dabei trinke ich noch nicht mal richtigen Kaffee. Ich trinke hier so Lupinenkaffee. Das ist richtig ekelhaft, aber gut, der Placebo-Effekt muss ja irgendwie kicken. Naja, wir freuen uns auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich noch nie Lupinenkaffee getrunken. Ich hatte eben nur so Instant-Kaffee, weil ich keinen richtigen mehr im Haus habe. Das war auch kein richtiger
Ersatz.
Das ist
nicht geil.
Ich habe eine schlimme Sekunde darüber nachgedacht, okay, es ist Aufnahmezeit, trinke ich ein Glas Wein, aber dann dachte ich, nee, okay, es ist, wir wollen nicht übertreiben.
So schlimm ist es nicht.
Nee.
Ja, mega, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und ich bin auf jeden Fall gespannt, oder wir sind gespannt, was du oder ihr uns mitgebracht habt.
Ja, ich freue mich auch mega, die Zuhörer, ich sage immer Zuschauer, es war schon wieder, es ist mir fast entglitten. Die Zuhörer haben ja diesmal wieder entschieden, ich hatte so ein paar Fälle zur Auswahl gestellt, so mit Stichworten. Und wir machen eigentlich auf jeden Fall einen ganz coolen Fall. Ich glaube, du kennst den schon, hast du eben angemerkt, als ich die Fotos geschickt habe. Also so, es ist dir bekannt, aber du bist nicht so tief drin, das ist eigentlich okay.
Ja, irgendwoher, also die Bilder kenne ich auf jeden Fall. Und Zuschauer ist ja auch gar nicht so falsch bei euch, oder Fabian? Weil ich habe gehört, ihr habt ja auch Instagram und da kann man auch eure Fotos sehen unter Blutspuren-Podcast. Ich mache jetzt mal Werbung für euch.
Das war elegant, ja. Wir haben Instagram und wir sind immer froh, wenn uns da Zuhörer folgen, um ja, mit uns zu interagieren, um bei solchen Abstimmungen teilzunehmen, wie zum Beispiel heute für diesen Fall oder einfach irgendwelche Hintergrundinformationen zu Fällen zu sehen oder irgendwelche anderen weirden Sachen, die wir posten. Aber das ist bei euch ja genauso. Ihr habt ja auch, ihr bedient ja auch die sozialen Medien.
Das ist richtig. Aber wir bleiben erstmal bei euch. Ihr könnt nachher uns pushen.
Ich muss ganz kurz, bevor ich das vergesse, bevor wir in diesen Fall gleich einsteigen, muss ich nochmal an die letzte Folge anknüpfen und muss dem deutschen Film Abbitte leisten. Ich habe ja den deutschen Film in der letzten Folge hart kritisiert und gesagt, es gibt keine deutschen guten Filme.
Ah, ja, jetzt stimmt, bin ich gespannt.
Ja, Moment. Und ich hätte das damals genauer formulieren sollen. Ich hätte sagen müssen, meiner Meinung nach gibt es in den letzten 20 Jahren keine guten deutschen Filme, weil ich finde viele ältere Filme geil, weil dann direkt Leute geschrieben haben, hast du noch nie Das Boot gesehen? Natürlich habe ich Das Boot gesehen, ist ein geiler Film.
Berechtigter Einwand, ja. Obwohl ich ihn selbst nicht gesehen habe, aber man weiß, dass er gut ist.
Daniel, was? Also, na, egal.
Ja, aber weißt du, ich habe irgendwie, keine Ahnung, mit, glaube ich, 30 zum ersten Mal hier Forrest Gump gesehen, weißt du? Aber ich will das ganz kurz erklären. Ich muss das jetzt erklären an dieser Stelle. Es gibt so Zeitpunkte, an denen Filme aktuell sind. Und wenn du dann den Zug verpasst, dann ist er weg. Und dann kommt er irgendwann nochmal, nach ein paar Jahren wieder.
Ja, aber als Das Boot aktuell war, da waren wir, glaube ich, waren wir da schon geboren. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Ist auch egal.
Ich glaube Anfang 80er oder 82 oder so. Ich weiß nicht genau.
Jedenfalls habe ich mich dann zurückbesonnen, dass es natürlich doch auch innerhalb der letzten 20 Jahre gute deutsche Filme gibt. Und zwar hast du mir, ohne es zu wollen, dazu geholfen. Daniel hat ein Video geschnitten, so Schabernack für Instagram, und hat da Bildmaterial benutzt aus dem Film Das Leben der Anderen. Und das ist natürlich ein großartiger Film. Wie konnte ich den vergessen? Also, ja,
das ist wirklich der Untergang.
Jo. Ah, der Untergang hat mich nicht so, aber ja, ich kann verstehen, dass man ihn gut findet.
Was ist das, der Untergang?
Das beschreibt so die letzten Stunden oder Tage, weiß ich gerade gar nicht genau.
Ich glaube Tage.
Im Führerbunker in Berlin zwischen Hitler und seiner letzten verbliebenen Entourage, als quasi so der Krieg schon verloren ist. Und,
Hört, dass es den Film gibt.
Ich glaube, Bruno Ganz, der Hitler spielt, hat ja nicht auch irgendwelche krassen Preise dafür abgeräumt. Ich weiß es. Also,
ich glaube auch. Aber mich würde mal interessieren, was ihr so über den deutschen Film denkt, wenn wir gerade schon da sind bei dem Thema.
Ich finde halt, der deutsche Film ist so krass anspruchslos, was man so im Fernsehen sieht zumindest. Und auch was im Kino kommt, ist oft so Hauptsache gefällig. Und es gibt wenig, wo ich sage, da hat sich mal jemand getraut, was zu machen.
Ja,
Ich vergleiche das halt immer mit so, also das amerikanische Fernsehen hat halt in den letzten 15 Jahren eine krasse Serie nach der anderen abgeliefert, und mir kann halt keiner erzählen, dass es in der deutschen Theater- und Filmlandschaft keine talentierten DrehbuchautorInnen, RegisseurInnen und SchauspielerInnen gibt, die nicht zumindest ein, zwei gute Beispiele hätten produzieren können. Und man sieht ja auch, dass wenn so eine Firma wie Netflix das übernimmt, zumindest mal so der Durchschnitt ein bisschen gehoben wird. Also Dark zum Beispiel war ja ganz gut und zumindest auch gute Kritiken bekommen.
Ich muss da kurz eine Lanze brechen für den deutschen Film, beziehungsweise da so einen Erklärungsansatz liefern. Ich sehe das eigentlich genau wie du. Also das war auch meine Kritik in der letzten Folge, dass mir der deutsche Film zu viel so Schema F ist und wie du auch gesagt hast, zu gefällig, zu wenig experimentell. Ich habe mal gelesen, dass das auch damit zu tun hat, dass man in Amerika einfach mehr versucht, weil der potenzielle Markt sehr viel größer ist. Wenn man irgendwie 40 Serien produziert und zwei davon sind erfolgreich, was aufgrund der englischen Sprache natürlich auch viel, viel wahrscheinlicher ist, weil der Markt einfach viel größer ist, dann hast, ja, gut, dann, das stimmt. Dann hast du die Kohle wieder drin und deutsche Serien oder Filme sprechen halt per se einen sehr, sehr kleinen Markt an. Da kannst du dir halt keine Fehlschüsse leisten und deswegen wird auf Bewährtes gesetzt. Ich finde das nachvollziehbar, aber es nervt mich trotzdem.
Um da jetzt ganz kurz den Klugscheißer raushängen zu lassen, das ist genauso, wie du es gesagt hast, Fabian, das ist so ein Portfolio-Management. Wenn da irgendwie so ein Produzent aus Amerika, keine Ahnung, 5 Filme im Jahr macht, dann kann halt, wenn das 4 Nieten sind und ein erfolgreicher Film, dann gleicht er die anderen halt wieder aus. Und in Deutschland hast du halt das nicht, dass ein Produzent so viele Filme macht. Also es gibt zwar ein paar Produzenten, die alle Filme machen, aber die setzen wiederum aufs Bewährte, nämlich diese Romanzen, weil sie wissen, dass es am besten fährt halt. Und das ist halt das Problem.
Es ist halt schade, weil der deutsche...
Darf ich?
Oh, entschuldige.
Sorry.
Es ist halt schade.
Ja, alles gut, mache ich.
Es ist halt schade, weil der deutsche Film wirklich mal richtungsweisend war. Ne? Also wenn man sich so Sachen anguckt von Fritz Lang, Metropolis oder auch die Dr. Mabuse-Filme von Fritz Lang oder meinetwegen auch M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das waren krass gut gemachte Filme, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Die wurden dann ja teilweise auch durch die Nazis verboten, vor allem das Testament des Dr. Mabuse, weil die Nazis da Parallelen zu Hitler gesehen haben, beziehungsweise Hitler-Kritik, die auch impliziert war durch Fritz Lang. Und M, der hat vor, ich glaube, 100 Jahren, der ist, glaube ich, von 1922 tatsächlich sich schon mit sexuell motivierten Kindermorden beschäftigt, also halt auch Themen angefasst, die damals krass ja, keine Öffentlichkeit hatten. Und das ist halt schade, dass der deutsche Film das so verloren hat, diesen Mut und diese Kreativität. Mhm. Man merkt vielleicht, dass Daniel und ich Filme geil finden.
Ich wollte gerade sagen, ihr könnt auf jeden Fall, Leute, ihr seid hier nicht bei einem Filmpodcast gelandet. Ich beruhige euch direkt. Ich stopp die Leute jetzt hier auch für euch. Ja, ihr könnt mir nachher danken. Also es ist natürlich mega interessant. Eine gute Schauspielerin, die ich liebe, Katharina Thalbach.
Ja.
Weiß nicht, ob ihr die kennt.
Tatsächlich,
ja, die aus Berlin, die Schauspielerin, die auch so einen super coolen Berliner Akzent hat. Und ich weiß gar nicht, welche Filme die gemacht hat, aber ich wusste immer, dass ich die Filme von der alle, in der die mitgewirkt hat, immer mega geliebt habe. Naja, okay. True Crime. Podcast.
Ja. Gibt's das? Ist das ein Ding, so True Crime Podcast? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, ziemliches Nischending. Das hören wirklich nur Menschen.
Ja, ich glaube auch mittlerweile.
Das hören wirklich nur Menschen, die, weiß ich nicht, irgendwie ganz, ganz kranke Fantasien haben. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Das ist einfach eine gute Sache. Spannender Zeitvertreib und ja, ich meine, wir sind ja sowas von gefangen von der Thematik, Daniel ja auch immer mehr. Er gibt es mittlerweile auch zu, dass er es geil findet.
Ja. Sehr gut, er hat dich bekommen, Daniel.
Genau.
Das, was er immer wollte.
Ja, ich bin jetzt auf der Dark Side of Life.
Aber ja, True Crime Podcast ist ein gutes Stichwort. Steigen wir einfach ein. Wir sind heute wieder so ein bisschen unter Zeitzwang. Daniel hat nur begrenzt Zeit, deswegen müssen wir hier das Quatschen, muss sich in Grenzen halten. Schade, schade. Mir macht das immer riesen Spaß drumherum, das ganze etwas sinnlosere Gerede. Aber ja, wie gesagt, Kathi hat eben den Fall schon latent erkannt. Ich bin gespannt, ob du ihn wieder erkennst, wenn ich anfange, davon zu erzählen.
Ich auch.
Wir sind in den Vereinigten Staaten, wie man vielleicht schon anhand der Bilder so ein bisschen erkennen konnte. Also das fragliche Auto, was ich da gepostet habe, da kann man schon so ein bisschen, finde ich, ablesen, dass es ein US-Modell ist. Kommen wir gleich zu. Wir sind im Yuba County in Nordkalifornien, also der amerikanischen Westküste. Und in diesem Regierungsbezirk Yuba, da wird dieser Fall heute spielen. Bevor wir allerdings die Protagonisten kennenlernen, steigen wir mit einer seltsamen Begebenheit ein, die möglicherweise mit diesem Fall zu tun hat.
Okay.
Am 24.12.1978 fährt der 55-jährige Joseph Shones nachts durch die verschneiten Berge und Wälder Yuba Countys. Er möchte zu seiner Skihütte, die er dort in den Bergen hat, so wochenendmäßig, und dort die Zeit verbringen, die nächsten Tage Skifahren, so ein bisschen klar Schiff machen, weil er das Haus halt, wie gesagt, nur für freie Tage nutzt und immer wieder mal hinfährt, um nach dem Rechten zu sehen. Allerdings bleibt das Auto in dem starken Schneefall stecken auf diesen verschneiten Straßen. Ich habe euch mal so ein Beispielbild der Gegend geschickt und auch so ein, wie das da so im Winter aussieht. Also man kann sich schon vorstellen, dass man da bei starkem Schneefall durchaus nicht mehr weiterkommt.
Oh ja.
Da willst du auf jeden Fall auch nicht stecken bleiben.
Nee, vor allem nicht mitten in der Nacht.
Nee, auf keinen Fall.
Aber es ist nicht genug damit, dass er da irgendwie nachts stecken bleibt und sein Auto nicht mehr weiterfährt. Er versucht sich zu befreien, strengt sich sehr an und auf einmal muss er aufhören, weil er einen stechenden Schmerz in der Brust spürt und weil er das Gefühl kennt, weiß er, er hat einen leichten Herzinfarkt.
Oh no.
Er ist allerdings noch fit genug, sich in das Auto zurückzuziehen, sich möglichst warm einzupacken und die Heizung des Autos auf volle Pulle zu stellen, um zumindest da irgendwo so halbwegs in Sicherheit zu sein. Er hofft natürlich, dass er irgendwie gerettet wird, dass vielleicht doch jemand auf dieser nächtlichen Straße vorbeikommt und ihm irgendwie Hilfe leisten kann. Nach 6 Stunden hat er so ein bisschen die Hoffnung schon aufgegeben und fühlt sich immer schwächer. Auf einmal sieht er, dass Licht in sein Auto fällt. Also von hinten strahlen Scheinwerfer in sein Auto. Er sieht 6 Menschen aus einem Auto aussteigen. Eines scheint eine Frau zu sein, die ein Baby hält. Er mobilisiert seine letzten Kräfte, schreit nach Hilfe, aber seine Hilferufe werden ignoriert. Die Scheinwerfer werden auch ausgeschaltet, es ist dunkel, bis dann irgendjemand mit einer Taschenlampe in sein Auto hineinleuchtet und offenbar sich ein Bild der Situation macht, aber auch da nimmt niemand Kontakt zu ihm auf und reagiert nicht auf seine Ansprache. Dann ist es wieder vollkommen dunkel und er hört nur noch, dass sich offensichtlich um sein Auto herum Menschen aufhalten. Er hört Geräusche, er hört Pfiffe und Schritte, aber niemand, wie gesagt, nimmt Kontakt zu ihm auf.
Mega unheimlich.
Schließlich ist der Sprit alle, dadurch fällt dann halt auch die Heizung aus und er ist komplett in dieser Dunkelheit gefangen, weiß nicht, ob draußen sich, wie gesagt, Menschen befinden, was das für Leute sind, weiß aber, dass er in diesem Auto nicht sitzen bleiben kann, weil er sonst definitiv sterben wird. Er mobilisiert also all seine Kräfte und geht hinaus in den Schneesturm und schleppt sich 8 Meilen weit, bis er auf eine weitere Hütte trifft, wo Menschen leben, die ihm dann helfen, die ihn ins Krankenhaus bringen. Also, krasse Story auf jeden Fall. Da dann noch mal.
Aber kein Happy End wahrscheinlich jetzt, ne?
Doch, er überlebt.
Also, er überlebt, ja, also, okay.
Also, das ist aber jetzt nur eine Randstory und wahrscheinlich geht es um diese Gruppe der Leute, ja, die da sein Auto umzingelt haben.
Ja, vermeint. Also wir
glaubst
ja,
du zumindest.
Passt einfach auf, ja. Hört mir einfach zu. Mhm. Wir richten unser Augenmerk nun auf die eigentlichen Protagonisten des Falles. Die sogenannten The Boys, also 5 sehr gute Freunde, die einfach extrem gut miteinander befreundet waren und von ihren Familien und von Außenstehenden einfach immer nur The Boys genannt wurden. Später nach diesem Fall als The Yuba County 5 bekannt geworden. Ich habe euch da ein Foto geschickt. Das sind auf diesem länglichen Bild von links nach rechts Ted Weir, der ist 32, bester Freund von Jack Hewitt, das ist der 2. von links. Und Ted Weir, wie gesagt, die beiden sind wie Brüder. Ted Weir gilt als super freundlicher, total optimistischer, outgoing Mensch, der allerdings im Alltag mit einigen Einschränkungen zu kämpfen hat. Das haben er und seine 4 Freunde gemeinsam. Sie sind alle mit Intelligenzminderungen und leichten geistigen Behinderungen ausgestattet. Also sie kennen sich auch daher, dass sie gemeinsam in so einer Hilfsorganisation sind, wo irgendwie Freizeitangebote für sie angeboten werden.
Ah, okay, daher kennen die sich auch, oder?
Ja, also die kannten sich teilweise vorher, aber da haben sich dann quasi alle kennengelernt.
Okay.
Ted Weir wird so ein bisschen als einer dieser 5 beschrieben, der so, wie soll ich sagen, am wenigsten alltagstauglich war, weil er einfach große Probleme damit hatte, Dinge einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Also er hat zum Beispiel nie verstanden, warum man an Stoppschildern anhält. Das konnte ihm halt niemand erklären. Also diese Logik hat er immer hinterfragt. Oder sein Bruder erzählte eine Geschichte, dass Ted einfach mitten in der Nacht seinen Bruder geweckt hat und ihn gefragt hat, warum Profi-Baseballspieler den Ball härter schlagen können als er. Also er hatte da, wie gesagt, sehr, sehr viele Fragen, sehr konzentriert auf Fragestellungen, die unser einen jetzt gar nicht so beschäftigen würde und dadurch einfach so nicht den Blick für wichtige Dinge, sagen wir es so. Jack Hewitt, sein bester Freund, ist 24 und gilt als der intellektuell am stärksten eingeschränkteste. Also Ted und Jack hatten in etwa einen IQ von 40. Das geht aus irgendwelchen Akten hervor.
Das ist richtig, richtig niedrig.
Ja, das ist auf jeden Fall eine mittelschwere Intelligenzminderung. Es geht natürlich noch tiefer, aber wir hatten das ja schon mal besprochen. Heute ist der Durchschnittswert so 100. Damals lag er, glaube ich, bei 90. Also 40 ist schon
40 schon tief, ja.
Ja, das ist sehr, sehr tief. Jack Hewitt, wie gesagt, der am stärksten betroffen war. Auch jemand, der sehr an Routinen gewohnt war, der einfach eine sehr, sehr routinierte Abläufe brauchte, bekannte Abläufe, bekannte Menschen um sich herum, der sich nicht auf neue Dinge eingelassen hat und daher halt auch sehr, sehr ungern weg von zu Hause war. Jack Madruga, der Herr auf dem mittleren Foto, ist 30 und ein enger Freund von Bill, das ist der nächste Herr. Und er hat keine offizielle Diagnose, aber seine Eltern gehen von einer starken Intelligenzminderung aus. Er hat es allerdings geschafft, immer wieder Jobs zu haben, zuletzt als Fließbandarbeiter. Da wurde er aber frisch gefeuert und er hatte noch etwas, was die anderen nicht hatten, einen Führerschein. Er war in der Lage, dieses Auto zu führen. Ein Mercury Montego, sein ganzer Stolz, ein ja, das Auto, was ihr da abgebildet seht.
Schnieke würde ich auch fahren, hübsch. Auf jeden Fall.
Ja, so eine typische Ami-Straßenkreuzer-Karre aus der Zeit, finde ich. Ne?
Ja. Mega schick.
Wie gesagt, sein ganzer Stolz und dadurch war er natürlich auch so der Chauffeur der Gruppe. Natürlich, die anderen hatten ja nicht die Möglichkeit.
Das ging jetzt ein bisschen schnell. War das Jack Madruga oder
Bill? Jack Madruga, ja, genau.
Madruga, okay. Genau.
Bill Sterling, wie gesagt, Jacks bester Freund, ist 29 und ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Er fährt in Krankenhäuser und in Einrichtungen für Menschen mit psychischen und geistigen Problemen und liest ihn aus der Bibel vor, versucht Menschen so zum Glauben zu bewegen und ihnen irgendwie Hoffnung zu geben. Auch er hatte aufgrund seiner Lernbehinderung nur Aushilfsjobs, zuletzt als Tellerwäscher bei der Army. Da haben seine Eltern ihn aber dann quasi kündigen lassen, weil die Soldaten in der Kaserne sich einen Spaß daraus gemacht haben, ihn abzufüllen und sein Geld zu klauen. Also, ja gut, gerade so geistige Behinderung und so in den späten 70ern, das hatte ja nochmal ein ganz anderes Bild als heute. Ne? Das war einfach, wurde nicht als so schützenswert irgendwie wahrgenommen.
Auch, total schlimm.
Ja. Auch er jedenfalls war jemand, der sehr seine Routinen brauchte und er hasste es explizit, Zeit im Freien zu verbringen. Er hatte mal irgendwie einen Fischertrip mit seinen Eltern gemacht, mit seiner Familie und fand das so furchtbar, dass er niemals irgendwie Zeit im Freien verbringen wollte.
Erinnert mich an meine Irland-Wanderung 2018, wo ich mir solche Blasen gelaufen habe, dass ich danach nie wieder raus wollte. Ja, sorry, kleine Story am Rande, weiter geht's.
Ich wollte tatsächlich auch einen Fall von der britischen Insel eigentlich nehmen, weil ich ja weiß, dass ihr sehr England-Großbritannien-affin seid. Aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden, weil wie gesagt, haben die Zuhörer das einfach abgestimmt.
Okay, alles gut. Ich bin gespannt, was du jetzt erzählst über die fünf Boys da.
Ja, also die vier, die waren einfach so eine eingeschworene Clique. Die kannten sich auch schon sehr, sehr lange und waren gut befreundet. Wie gesagt, Ted und Jack Hewitt waren sehr eng. Jack Madruga und Bill Sterling waren sehr eng, aber die waren auch insgesamt so als Vierergruppe einfach extrem eng. Später stößt dann der 25-jährige Gary Mathias zu der Gruppe und er ist der Einzige, der keine Intelligenzminderung hat. Er leidet allerdings unter Schizophrenie mit gewalttätigen Tendenzen, aufgrund derer er auch aus der Army ausgeschlossen wurde. Also es ist da nicht genau bekannt, warum, aber es ist bekannt, dass er aufgrund dieser psychischen Probleme die Army verlassen musste, also vielleicht gab es da irgendwelche Vorfälle. Er ist allerdings medikamentös extrem gut eingestellt seit 2 Jahren, sodass es da zu keinerlei Ausfällen oder ähnlichen Problematiken mehr kam. Er hat einen Job als Landschaftsgärtner im Familienbetrieb und seine eigentliche einzige Einschränkung, warum er auch keinen Führerschein hat, sind seine extrem schlechten Augen. Also er brauchte wohl eine unglaublich dicke Brille, um irgendwie was sehen zu können. So, das sind also die 5 Protagonisten des Falles, die, wie gesagt, ihre Freundschaft dadurch vertieft haben, dass sie in dieser Organisation Gateway, die von Eltern gegründet wurde, speziell eben für Menschen mit geistigen Einschränkungen, um einfach Zeit zusammen zu verbringen, um Freunde zu finden und um irgendwelche Freizeitaktivitäten zu starten, dadurch dann einfach noch enger zusammengeschweißt wurden.
Also eigentlich eine coole Sache, ne?
Eine sehr, sehr coole Sache.
Ja. Ja. Und wirkt so als Kombi irgendwie auch ganz, 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 ganz sympathisch, finde ich.
Ja, es wirkt, finde ich, auch so ein bisschen so, als ob vielleicht die so durch ihre Stärken und Schwächen sich einfach einander auch ergänzen. Also, dass quasi der eine seine Stärken in Bereichen hat, wo der andere vielleicht eher Schwächen hat und die dadurch einfach ein gutes Team abgeben.
Ja, stimmt.
Aber der eine ist schon so der mit dem Führerschein, der Leader der Gruppe. Also ist es schon so, das habe ich jetzt irgendwie so im Gefühl gehabt, dass weil der halt fahren kann, der viel für die Gruppe macht und die das auch gerne nutzen?
Ja, also ich glaube, es gab da jetzt keinen richtigen Leader, so im Sinne von, dass jemand da irgendwie so den Ton vorgibt, aber der war schon jemand, der sehr, sehr viel für die Gruppe getan hat und auf jeden Fall da auch so ein bisschen, so ein zentraler Bezugspunkt auf jeden Fall auch war. Mhm. Was die fünf besonders liebten, ist Basketball. Und zwar aktiv und passiv. Sie haben unglaublich gerne Basketball einfach als Zuschauer genossen. Sie haben aber auch im Team dieser Organisation, in der sie waren, den Gateway Gators, selber Basketball gespielt. An diesem 24.02.1978 machen die fünf sich auf den Weg zur University of California nach Chico, das ist etwa 50 Meilen von ihrer Heimat entfernt, um dort ein College-Basketballspiel zu beobachten. Sie sind total aufgeregt wegen des Spiels und auch, weil sie am nächsten Morgen selber ein Spiel haben mit ihren Gateway Gators. Das macht sie schon seit Tagen total hibbelig, sodass sie auch ihre Trikots schon seit längerem bereitgelegt haben und einfach da krass drauf hinfiebern. Gary Mathias hat seiner Mutter mehrfach eingebläut, ihn auf keinen Fall verschlafen zu lassen. Also das war für die wirklich so ein Riesen-Happening. Aber sie wollten halt vorher dieses Basketballspiel in Chico sehen, was auch einen guten Verlauf nahm. Ihr Team hat das Spiel gewonnen. Also man kann davon ausgehen, dass sie da einen relativ glücklichen Abend verlebt haben.
Okay.
Ted Weirs Oma hat ihm noch angeboten, einen Mantel mitzunehmen aufgrund der Kälte in dieser Februarnacht oder in diesem Februarabend. Aber er hat das abgelehnt, weil er meinte, er bräuchte keinen. Sie würden ja eh nur im Auto sitzen und dann das Basketballspiel sehen.
Mhm.
Wie ihr wahrscheinlich vermuten könnt, warteten die Eltern an diesem Abend bzw. an dieser Nacht vergeblich auf die Rückkehr von The Boys. Keiner der fünf kehrte zurück.
Das heißt, er hat den Mantel gebraucht, wahrscheinlich.
Er hätte ihn vielleicht gebraucht, ja. Die letzte wirklich verbürgte Sichtung ist nach dem Spiel in einem Supermarkt in Chico. Da haben sie Süßigkeiten und Snacks für die Rückfahrt gekauft. Wie gesagt, 50 Meilen. Ich glaube, eine Meile, was hat das? Das sind, glaube ich, 1,4 Kilometer oder so. Also
1,6, glaube ich.
1,6, ja. Also man kann sich das so grob errechnen, so 80 Kilometer ungefähr. Wie gesagt, die Eltern warten in dieser Nacht vergeblich auf die Rückkehr ihrer Jungs und rufen dann am nächsten Morgen die Polizei, weil natürlich, klar, auch wenn es erwachsene Menschen sind, es sind Menschen, die nicht ohne Problematiken durchs Leben gehen und wo man dann auf jeden Fall auch dadurch, dass sie eher in ihren Routinen verhaftet sind, zum Teil natürlich dann sich Sorgen macht und die Polizei ruft. Die Polizei findet auch relativ schnell das Auto mit Rugers. Es steht östlich von Chico, 70 Meilen entfernt tatsächlich, auf einem Waldpfad in den Bergen. Diese Gegend ist allen fünf, laut Aussagen ihrer Familien, vollkommen unbekannt. Das heißt, es steht die Frage, wie und warum sie dorthin gefahren sind. Und 70 Meilen sind ja nun auch kein Katzensprung. Das muss man ja schon auch relativ langfristig dann betrachten. Das Auto ist nicht verschlossen. Ein Fenster ist geöffnet. Das kommt den Polizisten komisch vor, weil dieses Auto Jack Madrugas großer Stolz war. Sie fragen sich, warum sie das hätten verlassen sollen, ohne es abzuschließen. Und warum man in so einer kalten, verschneiten Nacht das mit einem offenen Fenster stehen lässt, beziehungsweise überhaupt ein Fenster geöffnet hat. Die einzigen Spuren der fünf Jungs sind die leeren Snackverpackungen im Auto dieser Lebensmittel, die sie im Supermarkt in Chico gekauft haben. Auch die Schlüssel des Autos sind verschwunden. Auf den ersten Blick sah das Auto festgefahren aus, aber die Polizei schloss es kurz, merkte dabei, dass es vollkommen funktionstüchtig war, der Tank noch ein Viertel voll und sich ohne weitere Probleme aus dieser Schneewehe hinausfahren ließ. Also diese Ursprungstheorie, dass die sich festgefahren haben und das Auto dann verlassen mussten, weil es nicht mehr weitergehen kann, quasi direkt verworfen werden. Sie hätten ohne weiteres einfach weiterfahren können.
Okay.
Und dass sie sich, dass sie sich dorthin verfahren haben, ist das eine Möglichkeit vielleicht?
Ja.
Ich meine, es gab keine Navis zu der Zeit.
Ja, aber 70 Meilen verfahren, also deutlich über 100 Kilometer, das ist ja schon auch ein Stück, ne? Und Jack Madruger, wie gesagt, der war ein relativ erfahrener Autofahrer, der kannte auch die Gegend ganz gut, die haben auch öfter solche Touren gemacht. Dass die sich natürlich bei diesem verschneiten Wetter grundsätzlich verfahren haben, das ist vollkommen möglich, aber über so eine Strecke, über so einen Zeitraum, das, also man muss sich auch überlegen, 70 Meilen, wie lange wird das bei so einer schlimmen Witterung dauern? Das dauert ja auch, das sind ja keine 70 Meilen, die man bei bestem Wetter und am Tag zurücklegt, ne?
Ja, vor allem, du hast ja gesagt, die ursprüngliche Strecke waren 50 Meilen oder wie?
Genau. Und
ja, also weiter verfahren, als die Strecke eigentlich ist.
Genau.
Also das ist schon, ja,
und,
okay.
Und in die vollkommen falsche Richtung. Also nicht quasi an der Heimat vorbei, sodass dass man sagen kann, okay, die sind Richtung Heimat gefahren und dann irgendwie vom Kurs abgekommen, sondern wirklich in die vollkommen falsche Richtung. Die Polizei untersucht das Auto dann in einer Werkstatt weiter. Der Unterboden des Autos ist vollkommen unbeschädigt. Das heißt, wer auch immer dieses Auto auf diesen Waldweg gefahren haben muss, muss sehr, sehr vorsichtig und gewissenhaft gefahren sein. Also keine schnelle Fahrt, wahrscheinlich auch kein Fluchtszenario, weil das Auto einfach offensichtlich sehr vorsichtig über diesen Waldweg gelenkt wurde. Die Polizei und die örtlichen Behörden, auch mit Hilfe von Freiwilligen, suchen dann in den kommenden Tagen in diesem Umkreis vom gefundenen Auto nach den fünf, können sie aber nicht finden. Und weil das Wetter in den kommenden Tagen und Wochen immer schlimmer wird und immer mehr Schneestürme diese Gegend heimsuchen, muss die Suche ereignislos abgebrochen werden.
Das heißt, man kann also quasi auch davon ausgehen, wenn die jetzt nicht gefunden werden und nicht irgendwo drin sind, dass die auch schon wahrscheinlich verstorben sind dann.
Ja, also die Hoffnung, die dann da noch irgendwie lebendig zu finden, dürfte relativ gering sein. Beziehungsweise wenn die ja irgendwie vielleicht ein Wohnhaus erreicht hätten, dann hätte man das ja irgendwie mitbekommen. Also die Person, die da gewohnt hätte, hätte ja dann irgendwie die Behörden verständigt.
Ja, klar. Okay. Also sieht nicht gut aus.
Es kann ja aber auch gut sein, dass das Auto dort hingebracht wurde.
Kann sein, wohin? Natürlich. Ja.
Dass es nur da abgestellt wurde.
Ach so, ja.
Das kann sein.
Um eine falsche Spur zu legen oder um es loszuwerden.
Klar, aber die Polizei oder die Behörden gehen erstmal davon aus, dass da die fünf auch verschwunden sind. Also, dass sie selbst dorthin gefahren sind und dort auch verschwunden sind. Durch die Presseberichte infolge des Verschwindens und durch die Suche erinnert sich Joseph Jones, der Herr aus der Geschichte ganz am Anfang, an diese seltsame Begebenheit vom Anfang. Und er ist sich jetzt absolut sicher, dass dieses Auto, das er in der Nacht gesehen hat, aus dem die sechs Menschen ausstiegen mit dem vermeintlichen Baby, dieses Auto von Jack Madruga war. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ich glaube, bei so einem Herzinfarkt ist es nicht auch so, dass man da teilweise auch halluziniert. Ich meine, das mal gehört zu haben. Also ich weiß nicht, wie stark diese Aussage belastbar ist. Aber er ist sich absolut sicher, diese sechs Menschen, die er in der Nacht gesehen hat, die seine Hilferufe ignoriert haben, das müssen Leute gewesen sein, die mit diesem Auto unterwegs waren.
Okay.
Das finden die Familien der Jungs extrem komisch. Die sagen aus, ihre Söhne hätten niemals Hilferufe ignoriert. Also die wurden wohl als sehr, sehr freundlich und hilfsbereit beschrieben.
Das wäre jetzt aber auch ein bisschen seltsam. Und es bleibt ja dann auch die Frage, wer diese vermeintliche Frau mit Baby sein soll.
Exakt.
Ich frage mich an der Stelle, ob die das denn überhaupt waren. Also, oder ob das nicht irgendwelche Leute waren, die sich das Auto einfach angeeignet haben.
Das wird leider nicht geklärt werden. Es wird auch nicht geklärt werden, ob es überhaupt dieses Auto war, ob Joseph Jones da wirklich irgendwas gesehen hat, ob das vielleicht irgendein Delirium war. Aber er ist sich, wie gesagt, sicher, dass er da diese Yuba County 5 gesehen hat.
Und das würde aber auch zusammenpassen mit der Stelle und mit dieser Strecke, die sie sich verfahren haben.
Ja, das würde passen. Ja. Eine Supermarktangestellte aus dem 30 Meilen östlich von Chico gelegenen Brownsville sagt aus, dass sie in dieser Nacht, als die fünf verschwunden sind, die Jungs um 2 Uhr nachts in ihrem Supermarkt gesehen hat. Jack und Bill telefonierten angeblich mit dem Fernsprecher im Laden. Also da hing so ein Münzfernsprecher, wie das früher üblich war. Und Jack und Bill telefonierten da angeblich und der Rest saß in einem roten Truck. Was ja auch wieder seltsam ist, denn das ist nicht das Auto, das Jack Madruga fuhr. Ihr Chef, der auch an dieser Nachtschicht zuständig war, bestätigt ihre Geschichte. Also,
aber das ist jetzt nochmal ein anderer Supermarkt als der erste, bei dem sie sich Snacks und Süßigkeiten gekauft haben.
Genau, das ist nochmal ein anderer Supermarkt, 30 Meilen weiter östlich und halt mitten in der Nacht, also einige Zeit später.
Aber das würde ja doch zusammenpassen mit dieser Idee, dass die aus irgendeinem Grund ihren Wagen verloren haben und jetzt, ob sie jetzt mitgenommen wurden bei von einem großen roten Truckfahrer oder ob es einen Fahrzeugtausch gab, was ich jetzt nicht glaube, aber sowas in der Art, das würde ja dahingehend schon zusammenpassen. Und auch, dass sie dann nochmal in der Nacht versuchen, irgendwo zu telefonieren. Du hast es gerade gesagt, es gab keine Handys, es gab vielleicht nicht überall ein Münztelefon. Die mussten halt letztendlich erstmal was finden, von wo aus sie telefonieren konnten.
Ja, allerdings ist die Richtung ja auch eine ganz, ganz andere als die Heimatrichtung. Ne? Also es ist trotzdem fraglich, warum sie in diese Richtung unterwegs sind. Jacks Familie, also Jack Hewitts Familie, hält diese Story allerdings für unmöglich, weil sie seine starke Telefonphobie hervorheben. Er nahm nicht mal Anrufe seiner Freunde an. Also er hat da seinen Bruder und seine Eltern vorgeschickt, irgendwelche Anrufe von engsten Freunden anzunehmen. Die meinen, er hätte niemals aus eigenem Antrieb heraus telefoniert. Also sie zweifeln diese Geschichte von diesem Supermarktangestellten an. Es vergeht einige Zeit, vollkommen ergebnislos, bis knapp 4 Monate später, am 4. Juni, einem Samstag, circa 20 Meilen vom Fundort des Autos entfernt, eine Gruppe Motorradfahrer durch den sommerlichen Wald fährt, durch irgendwelche Geländepfade so einen Ausflug macht und auf einen verlassenen Trailerpark im Wald stößt. Ich habe euch da so ein Beispielbild geschickt, wie das ungefähr ausgesehen hat. Natürlich fanden sie das ganz cool, da so ein Lost Place zu finden und wollten dann auch mal in die einzelnen Trailer reingucken. Und schon bei dem ersten Trailer, den sie geöffnet haben, fiel ihnen ein unglaublicher Gestank auf, aus diesem Trailer heraus.
Mhm.
Sie betraten das Häuschen und merkten, dass dieser Gestank von einem Körper kam, der in 8 Wolldecken eingerollt auf einem der Hochbetten lag. Auch sein Kopf war bedeckt, also er war komplett eingerollt, wie so eine Mumie quasi, so dass auch der Kopf bedeckt war in einem der Hochbetten.
Also ein toter Körper.
Ein toter Körper, ja.
Gehe ich jetzt mal davon aus, stark. Also nicht jemand, der, weiß ich nicht, da nur mit 8 Decken gelegen hat, weil ihm kalt war und jetzt war irgendwie ganz lange nicht duschen und stinkt jetzt.
Genau.
Also er war schon tot.
Ja.
Okay.
Diese Motorradfahrer rufen natürlich die Polizei, wie das jeder von uns tun würde in so einer Situation. Und die können dann letztendlich diesen Toten auf diesem Bett identifizieren. Es ist Ted Weir, wie gesagt, der auf dieser Fotostrecke ganz links abgebildete Älteste der Gruppe. Auf dem Nachttisch neben dem Hochbett liegen ein Ring, den er immer getragen hat, eine Halskette und eine goldene Uhr. Seine Schuhe sind verschwunden, seine Füße durch die Kälte teilweise abgestorben, 5 Zehen fehlen. Also er konnte sich da vermutlich auch nicht mehr irgendwie, konnte da vermutlich nicht mehr mobil sein.
Aber das mit den 8 Wolldecken, das klingt so, als ob da jemand kalt gehabt hätte und versucht hätte, sich irgendwie warm zu halten.
Ja.
Aber der war auch über den Kopf war die Wolldecke.
Genau, aber auch das könnte ja zum Warmhalten gewesen sein. Also es ist ja, wie gesagt, die Zeit, wo sie verschwunden sind, es war ja extrem kalt. Ne? Also es ist ja wirklich super winterlich gewesen und natürlich würde man sich da so einpacken, wenn man es dahin geschafft hat. Allerdings natürlich auch zu bedenken, dass dieser Trailerpark 20 Meilen vom Fundort des Autos weg ist, also auch nicht mal eben so erreichbar in so einer verschneiten Nacht.
Mhm.
Die Polizei schließt aus dem Haarwuchs und dem Gewichtsverlust von Ted Weir, dass er circa 13 Wochen überlebt haben muss nach seinem Verschwinden, also quasi relativ kurz vor dem Auffindezeitpunkt wahrscheinlich erst verstorben ist.
Mhm.
Verwirrend ist, dass der Trailer voller Vorräte war, die nicht benutzt wurden. Es gab Winterbekleidung, die da von den vorherigen Bewohnern zurückgelassen wurde. Die wurde nicht angerührt. Das waren aber, wie gesagt, sehr, sehr gute Thermoklamotten. Also die hätten einen sehr gut warm gehalten. Es gab einen Haufen Bücher und einen vollen Butangastank, mit denen man hätte Feuer machen bzw. die Heizung betreiben können. Alles unbenutzt. Und Lebensmittel wurden in einem Schrank gefunden. So dehydrierte Lebensmittel, Konserven und so, von denen die 5 etwa ein gutes Jahr hätten überleben können.
Ah, krass, okay.
Ja.
Aber du sagtest ja auch, die hätten eine Intelligenzminderung gehabt. Gut, das mit den Essensvorräten, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das dann auswirkt, aber zum Beispiel so Butangas, das dann anmachen und so, vielleicht wussten die auch nicht, wie das dann geht.
Ja,
das kann ich mir auch vorstellen.
Das ist natürlich auch die erste Idee, gerade auch, weil, wie gesagt, Ted Weir so jemand war, der ja so Probleme hatte, alltägliche Zusammenhänge zu verstehen.
Ja.
Er kann allerdings nicht alleine in diesem Trailer gewesen sein. Zum einen hätte er sich so nicht zudecken können, wie er gefunden wurde, aufgrund der Erfrierungen an seinen Beinen. Das wäre wohl nicht möglich gewesen. Zum anderen fanden sich im Trailer 31 leere Konservendosen, die mit einem sogenannten P-38-Dosenöffner geöffnet wurden. Das ist ein Modell, das in der US Army sehr gängig war. Und die einzigen, die aufgrund ihrer Armee-Vergangenheit damit umgehen konnten, waren Gary Mathias und Jack Madruga. Denn die waren die einzigen, die in der Armee waren und das gelernt hatten, damit umzugehen. Und aufgrund der Intelligenzminderungen der anderen konnte man quasi ausschließen, dass die sich das irgendwie angeeignet oder selbst erschlossen haben, wie man mit diesem Gerät Dosen öffnet.
Okay. Was war denn die Todesursache von dem?
Eine Mischung aus Erfrieren und Verhungern. Was ja, wie gesagt, super tragisch ist, weil beides ja nicht hätte sein müssen. Ne? Aber seine Familie hält dieses Verhalten von ihm für schlüssig, dass er da dann einfach quasi auf den Tod wartet. Sie erzählen eine Geschichte, dass er bei einem Hausbrand, also das Haus der Familie, Weir hat gebrannt und Ted wollte partout nicht nachts aufstehen und sich retten lassen, weil er Angst hatte, am nächsten Morgen die Arbeit zu verschlafen. Also er hat da in so ganz weirden Dimensionen gedacht, ne?
Ja, und ich hatte eben auch den Gedanken, wie Kathi sagte, dass er vielleicht mit diesem Öl-Dings da nicht umgehen konnte, dass er vielleicht auch einfach, weil er, also mein Kopf war so ein bisschen das Szenario, dass er sich irgendwie durch den Schnee gekämpft hat und dann halt diesen Trailerpark gefunden hat, dort eingestiegen ist, sich irgendwie zugedeckt hat.
Geschlafen und dann erfroren.
Und dann aber, genau, die ganze Zeit in so einem Halbdelirium aus irgendwelchen Nonsensgründen sich gedacht hat, das ist nicht mein Hab und Gut, ich darf jetzt nicht an die fremden Sachen hier gehen. Das ist schon fast zu viel, dass ich hier eingedrungen bin und mich jetzt hier einwickle mit den Decken. Auf gar keinen Fall darf ich das Essen von denen wegessen oder so.
Das ist vollkommen schlüssig, ja. Das kann ich mir so auch vorstellen, aber wie gesagt, er kann nicht alleine da gewesen sein. Also, und diese 31 gegessenen Konservendosen deuten ja darauf hin, dass da zumindest jemand auch bei ihm war, der nicht diese Gewissensbisse hatte, diese Vorräte zu benutzen.
Und wie du schon gesagt hast, eben mit diesem speziellen Öffner.
Genau.
Und wir wissen ja von Gary Mathias, dass der auch da diese, sagen wir mal, dunkle Seite an sich hatte, dass er da auch zu gewissen Gewalttätigkeiten und sowas neigte.
Ja, und wir dürfen da...
Also diese Richtung ist sozusagen da, ne? Also dass er da irgendwie einen Täterrolle oder sowas hat.
Ja, wir dürfen dabei natürlich auch nicht vergessen, dass Gary Mathias zwar seit 2 Jahren medikamentös sehr gut eingestellt war, aber dass er natürlich keine Medikamente dabei hatte, als er mit den anderen verschwand. Also das
und diese Umstände noch dazu, ne? Dann die besonderen.
Ja.
Es ist ja auch nicht förderlich für so eine schizophrene Erkrankung.
Genau. Von Gary allerdings oder auch von den anderen findet sich erstmal keine Spur in diesem Trailer, außer Garys Sneakern. Die sind da zurückgelassen worden. Dafür fehlen, wie gesagt, die Schuhe des toten Ted. Also die Überlegung ist auf jeden Fall, dass Gary Mathias vielleicht die Schuhe getauscht hat, weil Ted hatte so Lederschuhe an, also wirklich so festes Schuhwerk für draußen und er selber trug Sneaker und es könnte gut sein, dass er da irgendwie den Trailer verlassen hat und sich einfach die passenderen Schuhe mitgenommen hat für dieses Unterfangen. Mhm. Ein zentraler Hinweis laut Meinung der Familien ist die Golduhr, die auf dem Nachttisch gefunden wurde, die keinem der 5 Freunde gehörte. Da ist natürlich auch die Frage, hat die vielleicht vorher einfach schon in diesem verlassenen Trailer gelegen? Ich meine, wer auch immer da gewohnt hat, hat den ja scheinbar fluchtartig verlassen, hat da Klamotten zurückgelassen, Bücher, Gas, Lebensmittel, also vielleicht auch eine Uhr, wer weiß das schon. Weiß man natürlich nicht. 2 Tage später, der nächste Fund. Die Skelette von Jack Madruga und seinem Freund Bill werden 5 Meilen entfernt neben einem Waldweg gefunden, also komplett skelettiert. Da geht man halt davon aus, dass die vielleicht irgendwie auf dem Weg waren, sich in die Zivilisation durchschlagen wollten und dann aufgrund der Wetterumstände einfach nicht weitergekommen sind. Jack Madruga ist auf jeden Fall erfroren. Die Todesursache bei Bill kann nicht festgestellt werden. Jack Hewitts Vater hält es jetzt nicht mehr zu Hause. Er möchte unbedingt bei der Suche helfen und rausfinden, wo sein Sohn abgeblieben ist, der bisher, wie gesagt, noch nicht gefunden wurde. Die Polizei möchte das eigentlich nicht, weil natürlich Hinterbliebene oder Angehörige, die irgendwie mithelfen, das ist mit einer gewissen Emotionalität verbunden und die Polizei hat da irgendwie ein bisschen Probleme oder denkt, dass er sich vielleicht irgendwie unangemessen verhalten könnte. Er lässt sich aber nicht abhalten und findet im Wald in der Nähe des Trailers eine Jacke. Als er diese aufheben will, fällt eine Wirbelsäule heraus. Die Gerichtsmedizin kann später diese Wirbelsäule als die seines Sohnes Jack Hewitt identifizieren. Also er hat quasi da die Überbleibsel von seinem Sohn gefunden. Der Schädel liegt einige Meter weiter. Also vielleicht durch irgendwie Tierfraß dahin verbracht worden oder sonstiges, weiß man nicht. Also es gibt ja 1000 Möglichkeiten, wie sich so ein Kopf dann da noch bewegen kann, wenn man tot ist.
Aber gibt es denn Hinweise, wie der abgetrennt wurde?
Nee, also da gibt es ja, man konnte an den Leichen generell nicht mehr viel feststellen, weil die einfach durch diese krassen Witterungsumstände und auch durch irgendwelchen Tierfraß in einem ganz, ganz schlimmen Zustand waren. Und natürlich Ende der 70er auch die kriminaltechnische Untersuchung noch nicht so weit war wie heute. Also der Kopf könnte entweder abgetrennt worden sein oder einfach im Laufe der Zeit quasi von selbst von der Leiche weggerollt sein durch irgendwelche Verrottungsprozesse. Also das ist, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Der einzige, von dem keine Spur gefunden wird, außer diesen Sneakern, ist Gary Mathias. Von dem findet sich auch bis heute keine Spur. Also der ist tatsächlich seit nunmehr 44 Jahren komplett spurlos verschwunden. Und es gibt auch keine, also es gibt keine weiteren Hinweise. Das ist die Faktenlage dieses Falls. Also man weiß noch nicht mal so richtig, ist es ein Verbrechen? Was ist da passiert? Aber ich finde es halt eine super spannende und mysteriöse Geschichte. Garys Umfeld hält es übrigens für gar nicht so abwegig, dass er noch leben könnte und sich einfach irgendwie durchgeschlagen hat. Da gibt es eine Story von einer Zeit 3 Jahre zuvor, 1975. Da ist er von Kalifornien aus zu seiner Oma nach Oregon gezogen. Die hat ihn zu sich geholt, weil es in der Familie so ein bisschen Probleme gab. Und seine Eltern wollten einfach gerne, dass er wieder zurückkommt. So, die fanden das nicht cool, dass er so weit weg wurde. Das ist ja quasi das andere Ende der Ostküste, also von ganz unten nach ganz oben. Und bei einem dieser Telefonate, wo sie mit ihm gesprochen haben und ihn gebeten haben, wieder heimzukommen, hat er dann wohl wortlos aufgelegt und stand einige Wochen später vor der Tür der Eltern, total abgemagert und in schlimmem Zustand, ist dann diese 540 Meilen zwischen Oregon und Kalifornien offensichtlich gelaufen. Alter. Und hat sich mit irgendwelchen Lebensmitteldiebstählen am Leben gehalten. Also, dass er sich da irgendwie durchschlägt, auch nach diesem Verschwinden seiner Freunde, ist gar nicht so abwegig.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie ja so ein dynamischer Prozess war, wo irgendwie, weiß ich nicht, die haben sich auf einmal verfahren, dann kam eins zum anderen, dann wusste man nicht, wie es weitergeht. Dann waren die Witterungsumstände da, dann, ich weiß, also irgendwie klingt das für mich so, als ob da irgendwie ja sich eins zum anderen hin entwickelt hat und es dann immer weiter eskaliert ist und halt ganz viele Pechumstände auch irgendwie dabei waren. Also so klingt es für mich zumindest. Aber gut, es kann natürlich auch sein, dass jemand deren Lage ausgenutzt hat oder die beim Spiel da beobachtet hat und weiß ich nicht, keine Ahnung. Also
ich finde, das ist total schlüssig, was du sagst. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein Domino-Effekt verworrener Umstände war. Und auch wenn Gary Mathias jetzt irgendwie verschwunden ist, gibt es ja jetzt keinen Indiz auf eine gewisse Täterschaft, also dass jetzt einer von denen ermordet wäre.
Nee, aber es gibt halt auch, wie gesagt, 2 Leichen mit ungeklärten Todesumständen. Also man kann es halt auch nicht ausschließen. Die Ursprungstheorie der Polizei ist, dass die 5 sich spontan entschlossen haben, einen Freund zu besuchen nach dem Spiel in der Nähe dieses Fundortes. Aber das wird von den Familien sehr, sehr stark angezweifelt, weil die einmal sagen, sie wissen nicht, ob die da überhaupt jemanden kennen in dieser Gegend. Die wüssten nicht, woher sie da jemanden kennen sollten. Und weil einfach für zumindest 2 der Jungs spontane Aktionen eigentlich vollkommen untypisch waren. Also die hätten da vermutlich nicht mitgemacht. Insofern kann man das, glaube ich, so ein bisschen ausschließen.
Ich kann mir vorstellen, dass die auf dem Weg zurück, dass sie die beiden Militärtypen von denen, also wahrscheinlich initiiert von Gary, auf die Idee kam, mal so ein bisschen ja, Militär nachzuspielen. Dass er vielleicht erzählt hat, so, hey, pass auf, wir haben das und das gemacht, dann irgendwelche Nacht- und Nebelaktionen, mussten da und da übernachten und haben uns durch die Wildnis geschlagen, mussten in irgendwelchen Survival-Kursen, Camps, keine Ahnung was machen. Und dass sie so auf die Idee kam, mal auszubrechen. Und dann macht es auch Sinn, dass dann jetzt einzelne Personen von denen, die, sagen wir mal, es ist ja eine Gruppendynamik, die entsteht, aber die hatten trotzdem Charaktere, die sehr zurückhaltend waren. Wie die erste Leiche von wem war das jetzt noch? Das war Ted Weir, ne? Der da in dieser Decke, in die Decken eingehüllt war. Ja. Dass der sich vielleicht dem Ganzen entzogen hat, dass sie vielleicht wirklich in diesem Trailerpark gelebt haben eine Zeit lang. Vielleicht auch ganz bewusst sich von dem Auto losgelöst haben, um einfach durch den Schnee zu gehen und zu gucken, wo es hingeht. Und die beiden Militärfreunde da im Prinzip so, ja, ich will mal sagen, einen auf dicke Hose gemacht haben, gesagt haben, hey, passt auf, wir müssen uns dann da und daran orientieren und der Mond ist jetzt dort und keine Ahnung, wir haben das und das im Militär gelernt. Ist ja klar, es gibt ja immer solche Rudelsführer in solchen Situationen. Und dass sie sich halt zu diesem Trailerpark durchgeschlagen haben und der Ted Weir aber sich dem Ganzen entzogen hat, der ist quasi so mitgezogen und den haben sie eingewickelt, weil er so übelst unterfroren war oder eingefroren war und unterkühlt war, wollte ich sagen. Und die haben wiederum die anderen sich dort mit diesen Lebensmitteln irgendwie überleben gehalten und sind dann der Reihe nach in kleinen Gruppen oder auch einzeln losgezogen, um wieder nach Hause zu kommen, weil sie sich einfach zerstritten haben.
Also ich halte diese spontane Aktion, dieses spontane irgendwie lass mal testen, lass mal ausbrechen für nicht zutreffend, weil wie gesagt, das bei vieren dieser fünf Leute vollkommen entgegen dem Charakter stehen würde und ich man darf bei Menschen mit solchen geistigen und psychischen Einschränkungen nicht irgendwelche Dynamiken voraussetzen, die vielleicht wir so aus unserem Freundeskreis kennen. Also ich arbeite ja mit Menschen mit Behinderungen, auch wenn man das nicht verallgemeinern kann, gibt es da auch einige Leute, die sehr in ihren Routinen verhaftet sind und bestimmte Abläufe brauchen und die könnte man nicht dazu bewegen, da so auszubrechen. Und ich klar, vielleicht ist es auch unzulässig, dass ich jetzt diese Erfahrung meinerseits auf diese Leute übertrage, aber auch nach allen Charakterschilderungen scheint mir das sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, Ted und Jack wären beim Auto geblieben, beziehungsweise Jack und Bill.
Ja, und jetzt darfst du aber nicht vergessen, dass das Fenster offen war. Und es kann ja sein, dass sie dort drin geblieben sind und dass die sich deswegen so aufgelöst haben. Die Snacks waren ja alle weggefuttert, weißt du?
Aber
dass sie sich so an der Stelle wirklich getrennt haben voneinander.
Aber sie hätten dann ja trotzdem in der verschneiten Nacht, wenn sie dann irgendwann entschieden hätten, nachzugehen, aus diesem Auto dann doch aufzubrechen, hätten sie ja dann trotzdem irgendwie ihre Freunde in diesem nächtlichen Wald 20 Meilen weiter bei diesen Trailern finden müssen.
Das glaube ich nicht.
Ja, eben.
Das glaube ich nicht. Also, dass die gefunden hätten.
Ja, eben.
Ich meine, du hast ja das Bild ja.
Aber die Leichen waren ja alle in diesem Radius. Also, die waren ja alle in der Nähe der Hütte.
So. Ja, vielleicht sind die nicht so weit gekommen. Verlaufen hin und her, kreuz und quer. 20 Meilen, wie viele Kilometer sind das? Sag nochmal.
30, 32.
30, ja gut, dann in der Kälte bist vielleicht eh schon schlapp, ich weiß es nicht.
Ja, und vor allem da im Dunkeln, in dieser Schneehölle, weißt du, da siehst du auch nichts.
Ja, aber Fakt ist, wie gesagt, sie hätten ja die trotzdem grob finden müssen. Also Ted und Gary waren nachweislich in der Hütte, weil Ted wurde dort gefunden, Garys Schuhe wurden dort gefunden. Jack Hewitt wurde direkt bei der Hütte gefunden, also davon ist auszugehen, dass er auch dort war. Und die anderen beiden Leichen lagen 5 Meilen entfernt. Also sie wären zumindest grob in die richtige Richtung gekommen. Nachts bei Schneesturm, ich weiß nicht. Es ist möglich, natürlich.
Raffi, was ist deine Theorie?
Keine Ahnung. Ich glaube, man liest in solche Sachen immer zu viel rein. Das ist das Erste. Also es gibt irgendeinen Grund, weswegen die wahrscheinlich das Auto verlassen haben. Nur weil das Auto noch funktioniert hat, als die das am nächsten Tag gefunden haben, heißt das nicht, dass das nachts noch funktioniert hat oder dass die nicht in deren Wahrnehmung geglaubt haben, dass es noch funktioniert. Also es kann ja irgendwie auch sein, dass es stecken geblieben sind für einen Moment und dann gesagt haben, scheiße, das Auto funktioniert nicht mehr, dabei hätten sie nur irgendwie zurückfahren müssen oder irgendwie ein anderes Manöver machen und sind dann halt einfach gelaufen. Und der unterschiedliche Verwesungszustand sagt ja eindeutig, dass ein Teil der Gruppe halt auch früher gestorben ist.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele wirklich eingeschlafen sind und dann erfroren sind einfach von der Erschöpfung.
Ja, und dann sind die 25 Meilen, das sind dann ja über 40 Kilometer gelaufen. Wenn man das mal hochrechnet, wie schnell kommt man voran in so einem Schneesturm, sind das 3, vielleicht 4 Kilometer in der Stunde. Das heißt, die waren da ja ewig unterwegs. So, dann der Verwesungszustand der Leichen sagt ja klar aus, wie gesagt, dass die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestorben sind. Vermutlich war der Gary und Ted waren die Letzten. Gary hat sich vielleicht dann auf den Weg gemacht, als Ted tot war oder vielleicht auch vorher schon. Und die anderen Jungs sind halt, also die beiden, die da schon noch 5 Kilometer weiter waren, da könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass die in der Nacht noch versucht haben, weiterzulaufen und dann halt einfach kollabiert sind.
Das ist schlüssig, ja, definitiv.
Weil 40 Kilometer, das schafft man nicht so. Da muss man trainiert sein, wenn das noch schwieriges Gelände ist, plus dieser Schneesturm, plus man macht das nicht, um 40 Kilometer zu laufen, sondern man macht das so nachdem man schon einen Tag hinter sich hat, das schafft nicht jeder.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, ob da so mysteriöse Umstände oder so eine Rolle spielen. Oft ist das auch einfach linear ganz gut. Lässt sich das linear so ganz gut nachvollziehen. Aber ist halt schwierig. Und vor allem gab es damals ja wahrscheinlich auch nicht so die forensischen Möglichkeiten, um da noch mehr drüber rauszufinden.
Leider nicht, nee. Ich habe euch einfach mal spaßeshalber einen Ausschnitt der Landkarte der Gegend geschickt, also wo so die Orte des Falles sich befinden. Um das nochmal kurz zu verdeutlichen. Habt ihr das geöffnet?
Ja.
Ja.
So, und ihr seht ganz unten links Yuba City, also den Wohnort der Jungs. Neben Marysville, das ist der Verwaltungssitz des Yuba County, also das ist quasi die Hauptstadt der Ecke. Und links oben seht ihr Chico, wo dieses Basketballspiel besucht wurde und wo auch die Snacks in dem Supermarkt gekauft wurden. Und ihr seht, dass diese Highway-Strecke zwischen Chico und Yuba City super einfach zu finden ist. Also gerade für Leute, die die Gegend kennen und die erfahrene Autofahrer sind. Und ihr seht rechts unten Brownsville, also rechts mittig, das ist da gewesen, wo die Frau im Supermarkt nachts die 5 gesehen haben will, am Telefon und im Truck. Und ganz oben mit der 4 gekennzeichnet, seht ihr den Fundort der Leichen. Und es will mir nicht in den Kopf, wie man sich da so hätte verfahren sollen in einer Nacht. Also wir gehen davon aus, die 5 wären am Abend nach dem Basketballspiel, keine Ahnung, wann das geendet hat, sagen wir 19, 20 Uhr, in dieses Brownsville gefahren, was ja der Karte zufolge locker auch seine 50, 60 Meilen weit weg ist, wären dann dort um 2 Uhr nachts gesehen worden, zum Fundort gefahren, der dann nochmal 30, 40 Meilen weit weg ist, und hätten sich die Nacht durch in die Hütte durchgeschlagen. Und wenn man da noch diese Aussage von Joseph Jones glaubt, wären sie von ihm gesehen worden. Also das ist einfach sehr, sehr knapp, da passt sehr viel nicht. Du hast natürlich recht, Raffi. Gerade ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne irgendwie Mysterien reininterpretiert, aber irgendwie diese Theorie einfach mal verfahren und dann aus dem Auto rausgegangen, die hat für mich einfach sehr, sehr viele Fragezeichen.
Jetzt aber nochmal kurz zum Verständnis. Also da sieht man die 3, Car Found Abandoned, das ist, wo das Auto gefunden wurde, und die Leichen wurden ja quasi direkt in der Umgebung gefunden.
Ja.
Sind das wirklich 20 Meilen?
Laut Berichten, ja. Also es sieht auf der Karte...
Nach der Karte sieht das nach 3-4 Kilometern aus. Ja,
das habe ich auch gedacht, da bin ich tatsächlich auch drüber gestolpert. Es sind, wie gesagt, laut diversen Berichten 20 Meilen gewesen. Ergibt für mich auch wenig Sinn, wenn man die anderen Maßstäbe sich irgendwie mal vor Augen führt auf der Karte. Keine Ahnung. Ja, also
um das nochmal aufzugreifen, ich finde es schon schlüssig, dass man sich so verfährt. Insbesondere, wenn man dann noch in den Topf wirft, dass die 4 Jungs halt Intelligenz vermindert sind. Also guck mal, von Chico nach Yuba City, da muss man nur an dieser einen Kreuzung, wenn es total im Schnee stürmt, statt rechts zu fahren, geradeaus fahren. Gib das doch mal bei Google Maps. Und dann, wenn man dann weiter geradeaus fährt und hat es nicht gemerkt, ist man irgendwann in Brownsville, wenn man dann abfährt. Und dann waren die halt komplett lost.
Ja, aber spätestens.
Und dann kann es schon sein, dass man dann nochmal falsch fährt und die einfach in Panik auch waren.
Also mir wird das auf jeden Fall passieren.
Ich kann mir das schon vorstellen, in so einer schwarzen Nacht, wenn es mal richtig schneit, da sieht man gar nichts.
Ich weiß es nicht. Also gerade dieses Oroville scheint ja auch relativ groß zu sein. Ich glaube, auf dem Weg von Chico nach Brownsville wäre man durch dieses Oroville gekommen und hätte dann da vielleicht gemerkt, man hat sich verfahren und wäre einfach wieder zurückgefahren in die Richtung, aus der man gekommen ist. Gerade wie gesagt, weil Jack und Gary ja keine sonderlichen Intelligenzminderungen hatten. Also bei Jack stand die Diagnose aus, seine Eltern haben ihn nie großartig untersuchen lassen. Aber er hatte halt seit Jahren den Führerschein und ist immer zuverlässig unterwegs gewesen. Du hast natürlich recht, es ist möglich. Und das Szenario macht auch Sinn, dass man dann vielleicht ganz schnell durchfährt und auf einmal in Brownsville steht.
Also ich glaube, vielleicht ganz kurz, wir haben ja vorhin die Kulisse gesehen mit dieser Schneelandschaft, ne?
Ja.
Und also wir haben bisher noch gar nicht drüber gesprochen, ob der Fahrer nicht einfach besoffen war. Und wenn der nämlich besoffen ist, und dann verfährt er sich erstens total schnell und zweitens, selbst wenn er nicht mehr fahrtüchtig gewesen wäre, die anderen, die vielleicht nur so mittelmäßig auf die Strecke geachtet haben und sich vielleicht nicht so gut auskennen, die verfahren sich total schnell. Das geht ruckzuck. Und dann macht es auch Sinn, dass so ein Auto mitten auf der Straße stehen bleibt. Ich habe jetzt gerade mal parallel bei Google Maps gecheckt. Also zwischen Bucks Lake rechts oben und Chico, das sind 70 Meilen. Das heißt also, es kann eigentlich nicht sein, dass zwischen diesem Auffundort und diesem des Autos und der Leichen wirklich 20 Meilen sind. Das ist eigentlich nicht möglich.
Wie gesagt, das ist in allen offiziellen Berichten so zu finden. Gehen wir davon aus, dass es die Hälfte ist, oder sagen wir, es sind 5. Selbst dann sind wir bei 10 Kilometern. Das ist halt immer noch eine große Strecke.
Ja, das ist voll viel, keine Frage. Ja, ja.
Also sollte da so ein krasser Fehler passiert sein in den Aufzeichnungen, also es ist trotzdem eine relativ große Strecke, die da zurückgelegt wurde. Und ja, wie gesagt, natürlich macht dieses Szenario auch irgendwie Sinn, aber ich weiß nicht.
Was gibt es denn da für andere Theorien? Hast du da was gelesen?
Ja, also tatsächlich habe ich nichts gelesen in die Richtung, die Daniel jetzt angemerkt hat, dass da vielleicht irgendwie irgendwelche Substanzen im Spiel gewesen sein könnten, Alkohol oder so. Da wurde nie drüber berichtet. Ich weiß nicht, ob die Jungs einfach dafür bekannt waren, dass die generell nichts getrunken haben oder warum das ausgeschlossen wurde. Theorien, wie gesagt, von Seiten der Behörden, Spontanbesuch bei irgendeinem Bekannten, aber wie gesagt, durch Aussagen der Eltern eher unwahrscheinlich. Und natürlich, dass sie, also Verfahren ist natürlich auch eine Theorie, die immer eine Rolle spielt, aber auch, dass sie vielleicht irgendwelchen Leuten auf diesem Basketballspiel aufgefallen sind, irgendwelchen Leuten, die sich einen Spaß daraus machen wollten, Menschen mit Behinderung so ein bisschen zu mobben und vielleicht die auf der Fahrbahn so bedrängt wurden oder verfolgt wurden von diesen Leuten, dass sie zumindest initiiert dadurch dann sich verfahren haben.
Ja. Also ein Cold Case.
Ein Cold Case, auf jeden Fall. Ja. Ich mache ja für dich immer gerne Cold Case, weil ihr macht ja keine.
Wir machen nicht. Ja, aber hatten wir schon mal einen? Ich glaube nicht, ne?
Ich glaube, einen haben wir.
Einen hatten wir, ja.
Letzte Theorie, aber das ist natürlich, hängt ja an dieser Aussage von diesem Joseph Jones, dass ihnen irgendwer diesen Ort gezeigt hat, dass sie mit irgendwem dorthin gefahren sind. Und das kommt natürlich aus zwei Ecken. Einmal, dass sie angeblich in diesem roten Truck saßen. Und einmal, dass sie laut Aussage von Joseph Jones da noch eine Frau mit Baby dabei hatten, als er sie nachts gesehen hat. Aber wie gesagt, ich meine mal irgendwo gehört zu haben, dass Menschen, die einen Herzinfarkt haben, die da irgendwelche Probleme haben, dass die schon mal auch unter Halluzinationen leiden. Insofern will ich diese Aussage gar nicht so hoch bewerten. Und selbst wenn er diese Menschen gesehen hat, wissen wir halt nicht, ob es die 5 mit irgendeiner Frau waren.
Können wir das auf der Karte irgendwie verorten? Weil es sind ja schon zwei verschiedene Aussagen. Brownsville ist dieser Supermarkt, oder?
Ja, genau.
Ja, und von dem, wie heißt der, Joseph Jones, wo war das?
Ja, das sieht man auch auf der Karte. Oberhalb von dem Schriftzug Nevada ist der Punkt Mountain House.
Ja, okay.
Da. Also tatsächlich auf der gleichen Straße, wo dann auch später das Auto gefunden wurde. Also das würde schon passen. Und deswegen gehen halt auch viele davon aus, dass er wirklich da was gesehen hat und dass es auch wirklich die Leute waren. Und ich meine, in der Situation, in der er war, irgendwie 6 Stunden in der Dunkelheit auf Hilfe gewartet und der Motor geht langsam aus, er hatte einen Herzinfarkt, ihm ist kalt. Ob man dann da vielleicht auch einfach mal statt 5 Leuten 6 Leute sieht, ist ja auch dahingestellt, ne? Also
ja, genau.
Wie genau zählt man in so einer Situation?
Aber es ist halt, also dass seine Aussage nicht so wirklich aussagekräftig ist, ist, glaube ich, ja, außer Diskussion. Nichtsdestotrotz hat er irgendwas gesehen. Aber in Brownsville gibt es ja auch diese Aussage von 2 Personen. Und dass eine Reihe zumindest von Jugendlichen dort gesehen wurden und welche haben telefoniert. Und dann gibt es diesen roten, ominösen Truck.
Ja.
Und ich glaube, das sind halt, also wenn diese beiden Aussagen nicht wären, dann wäre das so, wie Raffi gesagt hat, vielleicht ein total simpler, linearer Fall. Aber irgendwas muss ja dort gewesen sein, was ein bisschen mehr ist. Könnte man meinen. Was natürlich auch einfach sein kann, ist, wenn es da ein super Basketballspiel in Chico gab, dann werden ja wahrscheinlich Jugendliche aus der gesamten Region dorthin gereist sein und dann waren das einfach 2 Verwechslungen möglicherweise.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, College-Basketball ist oder auch College-Football sind sehr, sehr beliebt in den Vereinigten Staaten. Also diese Spiele locken teilweise wirklich große Zuschauermengen an. Das kann sein, aber sie war sich, wie gesagt, also diese Angestellte in diesem Supermarkt in Brownsville war sich absolut sicher, nachdem sie auch verschiedene Fotos gesehen hat, dass es die Jungs waren. Und wie gesagt, ihr Chef, der auch in dieser Nacht zugegen war, hat das bestätigt. Und die Polizei hat wohl auch relativ intensiv mit beiden gesprochen und die Aussage als glaubwürdig eingestuft. Also ich weiß nicht, wie genau da vorgegangen wurde, aber die Polizei geht auf jeden Fall davon aus, dass diese beiden Leute wirklich die Jungs gesehen haben.
Ja, Überwachungsvideos oder sowas gab es ja wahrscheinlich Nee. Da nicht, ne?
Also ich weiß nicht, ob es damals schon welche gab, aber dann wäre auch die Bildqualität wahrscheinlich so gruselig gewesen.
So scheiße, ja. Ja, auf jeden Fall mega spannender Fall. Also ich mag ja wirklich eigentlich nicht so gern Cold Cases. Also ich decke die selber nicht gern ab, aber ich höre die unglaublich gerne, auch wenn es einen natürlich immer mit so einem mulmigen Gefühl zurücklässt.
Ja.
Auch einfach eine super traurige Story, dass da fünf dieser Freunde verschwinden und auch für die Hinterbliebenen und Angehörigen, die sich ja auch bis heute fragen und wissen, dass die auch vielleicht teilweise hilflos waren.
Ja, ja, die Hinterbliebenen sind natürlich größtenteils auch schon verstorben. Das ist 44 Jahre her, das ist schon eine Menge Zeit. Ne? Ein Punkt übrigens noch, der gegen diese Theorie spricht, dass die vielleicht einfach nachts spontan eine Idee hatten, irgendwo anders hinzufahren, den wir jetzt ganz vernachlässigt haben, ist dieses Basketballspiel ihrer Mannschaft am nächsten Morgen. Und wie gesagt, die waren da total gehypt. Ah. Die waren total gehypt auf dieses Spiel. Die wollten das unter keinen Umständen verpassen. Also auch speziell Gary Mathias, wo Daniel ja eben meinte, der könnte so der Gruppe gesagt haben, lass mal irgendwie eine kleine nächtliche Tour machen, der seiner Mutter irgendwie wirklich wochenlang in den Ohren lag. Sie soll ihn auf jeden Fall nicht verschlafen lassen an dem Morgen. Also wie man es dreht und wendet, das ist halt das Unbefriedigende.
Man wird es nie erfahren. Ja, so ist das mit den Cold Cases.
Ja, und ich find,
Cases?
Wahrscheinlich.
Sorry. Also ich finde... Ich wollte einfach nur sagen, ich halte es halt auch für nicht abwegig, dass man seine Leiche einfach nicht finden kann. Das ist ja irgendwie... Klar. Das waren ja, die anderen waren Zufallsfunde und es kann halt einfach auch wirklich so sein, dass der, keine Ahnung, von mir aus auch diesen Trailer gefunden hat, die Schuhe getauscht hat, weil er gesehen hat, okay, hier sind richtige Stiefel, dann lasse ich meine Sneaker hier und zieht weiter und ist dann irgendwo verschollen.
Ja, ja.
Weiß ich nicht, vielleicht ist er in den See eingekracht, weil er es nicht gecheckt hat, ich weiß es nicht.
Aber dann wäre die Leiche ja wahrscheinlich gefunden worden. Also, aber es stimmt natürlich, die kann einfach irgendwo verschwunden sein. Das hat man ja relativ häufig, dass teilweise irgendwo, gerade in so relativ ausgiebigen Waldgebieten, wo halt auch wirklich sehr, sehr viel unberührte Natur ist, dass da vielleicht dann irgendwelche Leichen gefunden werden, die da 30, 40 Jahre liegen, das kommt immer wieder vor, ne? Also es ist möglich. Hm. Ich habe halt immer diesen Punkt im Kopf, wie gesagt, dass er da ja offensichtlich einige Zeit mit in diesem Trailer war, höchstwahrscheinlich mit Ted Weir und einfach keinerlei Medikation gegen seine Schizophrenie hatte. Aber wie gesagt, das ist halt nur ein Punkt, der da irgendwie, ja...
Da mache ich jetzt übrigens mal kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben nämlich jetzt die Folge, die jetzt am Donnerstag rauskommt, die beschäftigt sich viel mit einem Fall über jemanden, der wegen seiner Schizophrenie gewalttätig geworden ist, was eigentlich nicht so oft vorkommt, wie ihr da erfahren werdet. Aber natürlich, ich habe ja schon gesagt, unter diesen Umständen, diese besonderen Umstände, dann fällt die Medikation weg, dann fallen die Strukturen weg, dann hat man vielleicht noch Überlebensangst, nicht auszuschließen.
Ja, du hast natürlich recht. Also Schizophrenie ist ja auch so ein Krankheitsbild, das irgendwie gerne in der öffentlichen Wahrnehmung so ein falsches Bild hat und gerne irgendwie mit auf jeden Fall irgendwelchen Aggressionen gleichgesetzt wird und Stimmen hören und Einbildungen und was weiß ich was. Ne? Man weiß halt auch bei ihm nicht, inwieweit diese Schizophrenie ausgeprägt war, was er für Symptome hatte, wie dringend er angewiesen war auf diese Medikation. Wir haben halt einfach nur diese diffuse Meldung oder diesen Hinweis, dass er Aggressionspotenzial hatte. Und zu der Zeit hätte es ja auch gereicht beispielsweise, dass er sich körperlich zur Wehr setzt gegen irgendjemanden, der ihn aufgrund seiner Einschränkungen hänselt oder mobbt. Und dann hätte man schon wahrscheinlich zu der damaligen Zeit gesagt, oh, guck mal, Schizophrenie und gewalttätig. Weil,
naja, natürlich. Ja. Das wäre dann sofort der Grund gewesen. Ne?
Also insofern schwer einzuschätzen, was er tatsächlich für Probleme hatte.
Ja.
Ihr habt natürlich recht, Raffi, die Stimme der Vernunft wieder.
Raffi ist immer die Stimme der Vernunft.
Es ist ja auch nicht so, dass ich hier per se ein Verbrechen sehen möchte. Also ich habe natürlich auch durchaus die Möglichkeit im Kopf, dass es einfach nur ein sehr, sehr unglücklicher Domino-Effekt ist, wie Daniel eben gesagt hat. Aber ich werde das gefühllos, dass da noch was hinterstecken könnte. Ja.
Ich erinnere euch dran, als ich den Anruf von Interpol bekommen habe. Viele von euch werden das wahrscheinlich mitbekommen haben. Und ich glaube, wenn man sich halt auch viel mit True Crime beschäftigt und den ganzen Dingen, dann sieht man auch eher diese Dinge, oder es ist natürlich auch spannend, diese Dinge zu sehen. Es gibt ja diese Geschichte vom Dyatlov-Pass, heißt das so?
Ja, ja, ne? Also das hier gilt natürlich, das wird auch immer genannt, der amerikanische Dyatlov-Pass, dieser Fall hier.
Weil, ja, weil da genau, das hat mich dran erinnert. Schnee, Winter. Ja,
da große Parallelen.
Ah, oh, Dyatlov-Pass ist aber nochmal eine ganze Spur mysteriöser.
Ja, ist schon,
auf jeden
schon
Fall auch ein Fall, zu dem wir noch kommen werden im Laufe des Podcasts. Da kann Daniel sich schon mal drauf freuen. Das ist einer meiner Lieblings.
Ich verstehe mal wieder nur Bahnhof, Leute.
Geil, okay, sehr gut. Wir sagen
nichts. Ich
dachte
erst so, okay, shit, habe ich jetzt ein schlechtes Allgemeinwissen? Nee, Glück ist es True Crime, okay.
Oh, ja. Freu dich drauf. Es ist sehr spannend.
Klingt allein schon sehr mystisch durch den Namen.
Ja.
Spielt in Sibirien, also ist immer flankiert von Bären,
abgerissenen Zelten,
uralten Vampir-Ritualen und
dem Yeti. Vielleicht dem Yeti.
Und dem Yeti. Ah. Der Yeti? Und
eingefrorenen Mammutskeletten.
Oder Raffi dem Sasquatch.
Genau, also ich habe.
Darf ich da kurz eine Anekdote erzählen? Doch, komm kurz. Ach, klar. Komm, weil du heute Morgen grumpy warst. Darf
das ist ein guter Übergang, ja, okay.
Ja. Also ich lag im Bett mit Raffi, also ihr wisst ja, wir sind ja zusammen, wir schlafen in einem Bett.
Moment, wie ihr schlaft in einem Bett, Angst. Was ist das denn? Ihr seid nicht verheiratet, oder? Das ist ja furchtbar.
Ja, nee, wir haben immer die Hände über der Bettdecke, okay, naja, egal. Okay. Auf jeden Fall wache ich eines Nachts auf, weil Raphael folgendes Geräusch macht. Du darfst es nochmal machen. Und ich sage, Raffi, alles okay? Nein, Kathi, ruft er so im Schlaf. Was hast du gesagt? Der Sasquatch. Was musst du mit dem Sasquatch
also,
machen?
Moment. Musst du noch von vorne. Ich habe halt dieses gemacht und bin halt in dem Moment selber wach geworden und weiß auch noch, wie ich zu Kathi gesagt habe, ich muss dem Sasquatch folgen. Geil. Und ich hatte einen ganz intensiven Traum, wo ich irgendwie so ein Wildhüter in so einem mysteriösen Wald war und den Sasquatch gesehen habe und den beschützen wollte und folgen wollte.
Geil. Hast du vorher irgendwelche ganz, ganz strange Filme gesehen vielleicht?
Nee.
Geil. Aber ich kenne das auch, dass man irgendwie so aufwacht und sich an Träume erinnert und sich dann einfach so kurz im Moment im Bett hinsetzen muss und einfach denkt, was zum Teufel habe ich da gerade geträumt? Was ist mit meinem Unterbewusstsein los? Ne?
Das ist halt einfach super weird, wenn du nachts wach wirst und dieses Geräusch super laut.
Aber das ist auf jeden Fall ein Geräusch, was ich hören möchte, wenn du irgendwelche erotischen Hörspielgeschichten einsprichst.
Ja, definitiv. Der sexy Sasquatch.
Es gibt für alles einen Fetisch,
mach das
Leute.
Mal bitte als Peter Maffay.
Naja, wie gesagt, was den Fall angeht, sind wir mit unserem Latein am Ende. Und eigentlich hat ja jeder auch schon eine Theorie genannt. Ich will glauben, dass da was Mysteriöses hintersteckt. Ich bin gespannt, was die Hörer denken. Und unsere sind ja immer recht diskussionsfreudig, vielleicht verirrt sich der ein oder andere von euren Hörern noch zu uns und hat Bock mitzudiskutieren, das wäre richtig geil.
Und liebe Hörer, hört unbedingt bei Ofenkäse Crimes rein, jetzt können wir nämlich die Werbung machen und folgt den beiden bitte auch auf Instagram, die machen richtig, richtig coole Sachen und es lohnt sich definitiv dort reinzuhören.
Ja.
Danke, Daniel.
Ist so.
Ja, wir freuen uns immer, dass wenn die Community wächst und man sich gemeinsam supporten kann. Das finde ich immer cool.
Das ist ja auch schön, das ist irgendwie so lächerlich, aber so jeder Follower mehr ist irgendwie so ein kleines Stück Wertschätzung irgendwie, was man, oder also man denkt irgendwie so, ja, geil. Also auch wenn's
mein Traum ist es ja, dass wir immer noch unser True Crime Wochenende Lagerfeuer machen und
voll
vielleicht auch
gerne
mit so ein paar anderen kleinen True Crime, so unser eigenes kleines True Crime Festival machen.
Ja, voll gerne.
Mega.
Und ich finde auch, wir müssen das in Angriff nehmen. Ich bin halt einfach, wir hatten es ja schon vor Wochen mal irgendwie angesprochen, bei unserer ersten Aufnahme schon vor Monaten. Aber ich bin tatsächlich dieses Jahr auch so krass arbeitsmäßig eingebunden. Ja, also es ist so krass tatsächlich. Aber wir müssen das durchziehen auf jeden Fall.
Ja, und vor allem würde ich dann ganz gerne, also ich glaube, mein Unterbewusstsein verbietet es mir, das Maggi-Brot vorher selbst zu machen, aber ich will einfach mal so ein richtig original aus saarländischer Hand manufakturmäßig angefertigtes Maggi-Brot essen.
Also das scheint dich ja wirklich zu beschäftigen, weil dass du jetzt nach Monaten das Maggi-Brot wieder aufs Papier bringst.
Das ist einfach so. Und diese Aachener Streuselbrötchen sind jetzt auch bei mir auf dem Bildschirm.
Ja.
Wisst ihr, ich kann mir nicht viel merken, aber wenn es ums Essen geht, dann ist es immer direkt abgeschweichert.
Das wird dann auch wieder irgendwie ein Fall für Kochen mit Blutspuren. Daniel hat da ja Bock, so kleine Kochteaser an den Start zu bringen. Wir wollen ja auch das leibliche Wohl unserer Zuhörer auch irgendwie noch bearbeiten.
Das sah auch echt lecker aus, was ihr da gekocht habt. Wir können ja mal so weiß ich nicht, kochen mit dann Ofenkäse-Rezepten und Blutspuren, Toast, keine Ahnung was.
Voll geil, ich liebe Ofenkäse. Das ist cool. Also ich liebe wirklich Ofenkäse. Also euch und auch das Produkt, das ist richtig geil.
Ach, danke. Ja. Danke, danke.
Am besten ja, beides gleichzeitig.
Springen wir zum Was wäre wenn?
Was wäre wenn? Ja, oh, wartet, ganz kurz nachgucken. Jetzt hast du mich aber echt aus dem Konzept gebracht.
Ich liebe diese Kategorie, ich finde das richtig gut.
Okay, Leute, also das richtet sich jetzt an alle, oder wie machen wir das?
Ja, natürlich, ja, ne? Natürlich.
Okay, pass auf, ich freue mich tierisch, dass das gewählt wurde, weil ich diese Frage super spannend finde. Also, pass auf, Trommelwirbel, seid ihr bereit?
Jo.
Okay. Was wäre, wenn, ich muss es jetzt mal in die Ihr-Form packen, ihr die Möglichkeit hättet, an einem Space Shuttle-Programm teilzunehmen und ins All zu reisen, würdet ihr es tun?
Nee.
Was? Boah. Natürlich.
Ich würde mir schon Wochen vorher so einen Stress, ich sage es jetzt, wie es ist, Stressdurchfall bekommen. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Das ist für mich Anxiety Level over 9000.
Oh, ich würde definitiv.
Nee, das
definitiv.
Ist.
Definitiv.
Warum? Nee, guck mal, meine Hände sind jetzt schon.
Ich habe sogar schon mal
Zittern.
Vor ein paar Jahren, als die Bewerbungen offen waren, überlegt, mich zu bewerben. Aber dann habe ich mal überschlagen und meine Chancen standen einfach nicht so gut.
Aber als Chemiker? Hast du doch eigentlich wahrscheinlich gute Chancen.
Ja, aber nicht mit meiner Fachrichtung. Da müsste ich eher Analytiker sein, bin ich aber nicht. Und tendenziell ist es, glaube ich, auch besser, Ingenieur zu sein. Also die meisten, die hochfliegen, sind, glaube ich, Ingenieure. Ich glaube, dieser Alexander Gerst ist Geowissenschaftler, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, und Sehschwäche und so. Nee. Das, und um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, ob ich nicht mir übelst in die Hosen scheißen würde.
Ja.
Das Training ist schon super hart. Aber ich fände es super spannend. Ich bin auch bin sehr Astronomie interessiert. Also hier James Webb und Hubble sind auf jeden Fall Favorites. Wo waren doch letztens die ersten Aufnahmen von dem Neuen am Start und das ist schon sehr, sehr cool.
Ja, ich finde das super interessant. Also ich beschäftige mich da nicht gezielt mit, aber wenn ich irgendwelche Informationen bekomme, finde ich es immer sehr cool. Ich würde tatsächlich auch unheimlich gerne mal die Erde aus dieser Perspektive sehen und einfach auch wissen, wie es sich da oben anfühlt. Ja, ich glaube auch, dass dieser Prozess dorthin zu kommen, ich glaube, dieser Trainingsprozess ist unheimlich intensiv, aber auch cool. Also das würde ich, glaube ich, sehr, sehr gerne mal mitmachen. Aber ich glaube, in letzter Konsequenz hätte ich zu viel Schiss, ehrlich gesagt. Ich bin jemand, der gerne festen Boden unter den Füßen hat. Also fliegen ist kein Problem. Schiff fahren auch nicht, solange ich irgendwie Land sehe. Wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin so mitten auf dem Meer und Land ist ganz weit weg, dann finde ich das schon nicht geil. Und Weltall macht mir halt wirklich ein bisschen Schiss, muss ich sagen.
Verständlich.
Also ich glaube, ich würde es super interessant finden, hätte aber in letzter Konsequenz zu viel Angst. So, das, ja.
Ja, ich glaube, also ich bin so wie ihr. Also außer Kati, ihr beide, also ich bin auf jeden Fall auch hin und her gerissen so ein bisschen. Ich glaube, ich tendiere zu einem Ja.
Yes.
Ich wollte erst sagen, safe Ja, wollte ich erst sagen, weil das einfach so eine unfassbar einmalige Chance ist, die kaum ein Mensch hat. So, das musst du dich einfach mal vor Augen führen. Das ist einfach was total Besonderes. Das grenzt an einem Lottogewinn ungefähr so. Und,
krasser.
Ja, eigentlich krasser, ne? Und ich glaube halt, allein deswegen, weil es einfach so einmalig ist, diese Chance. Und zudem, glaube ich, ist das eine Reise, auf die man sich begibt, die einfach auch cool ist. Also diese ganze Astronautenausbildung, du bekommst, also alles, was dazugehört, dieses technische Wissen, das sportliche Wissen, diese ganze, ja, dieser Weg eben dorthin, der ist einfach extrem krass und einfach eine mega coole Erfahrung. Und man darf auch nicht vergessen, diese ganzen Raumflüge, die haben ja auch immer so eigene, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, so eigene Abzeichen. Ne, da steht dann der eigene Name mit drauf. Das ist schon cool. Das ist schon eine geile Trophäe.
Ja, definitiv. So, das ist schon geil, wenn der dann am Kühlschrank hängt nachher.
Ja, ist unterm Strich so ein Stofffetzen. Aber es ist, glaube ich, schon was richtig Cooles. Du bist Teil der Geschichte unterm Strich. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich mir halt so hart in die Hose scheißen würde, weil ich einfach Platzangst ohne Ende hätte. Und ich glaube, spätestens dann, wenn du dann irgendwie so kopfüber oder was da irgendwie in dieser Rakete hängst und wartest, bis die Booster starten, also ich glaube, spätestens dann ist es Blackout, ne? Also wahrscheinlich hätte ich Blackout und
aber
würde dann erst
also
wieder wach werden.
Man trainiert diesen Start ja auch oft,
und dann weiß man, was kommt. Also,
ja, hast du recht, stimmt.
Ja. Zum Glück stecken die nicht einfach irgendwelche random Leute da rein und sagen so, Moment, geht's los, Feuer frei.
Wie so eine Phantasialandreise, ja. Weißt du.
Ich glaube auch, dass so die psychologischen Hürden relativ hoch sind, also die ja. Da dürfen nur Leute hoch, die stabil sind.
Vielleicht dürften wir gar nicht rein, weil die wissen, dass wir True Crime machen. Vielleicht sind wir damit schon raus.
Direkt raus.
Ja, wahrscheinlich, ja. Die hätten Angst, dass sie irgendwelche Kabel verdrehen oder so, um Geschichte zu schreiben.
Ja. Aber ich glaube, wenn die das hätten, dass es da irgendwie, weiß ich nicht, als Astronaut in Nahrung flüssigen Ofenkäse geben würde, dann würde ich es mir nochmal überlegen. Aber wart ihr noch mal auf einer Schaukel gewesen jetzt in eurem Erwachsenenalter?
Ja.
Dani,
ja,
du vielleicht? Ja, ich habe das auch nochmal gemacht und ich kann nicht mehr als so 4, 5 hin und her Schwinge machen. Da wird mir kotze schlecht. Wie hat man das als Kind gemacht und jetzt als dann im Weltraum? Nee, ich glaube, das wäre nichts für mich.
Das geht klar, aber es gibt ja diese riesen runden Scheiben, auf die man sich dreht, ne? Kennt ihr die? Mit Festhalten und eine
Dreh. Ja.
Die sind voll schlimm. Das geht gar nicht. Also, puh.
Ja, und das ist genau ein Teil dieser Trainings, da werden die halt in so eine Kapsel gesteckt und dann wirken da irgendwie 9G auf den Körper, also 9-mal die Erdanziehungskraft, die einen in den Sitz drücken. Und das müssen die aber halt aushalten, weil der Start halt so krass ist. Und, ja. Das
ist heftig, ey.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass der Auswahlprozess, wie du schon gesagt hast, einfach unglaublich hart ist, aber dann auch nochmal der Trainingsprozess, da wird ja auch nochmal krass ausgesiebt. Also ich glaube, die Leute, die da hinkommen, das ist wirklich so die Creme de la Creme, was so Belastbarkeit, körperliche Fitness und Know-how angeht.
Ja. Du musst einfach auch psychisch total stabil sein, weil also wirklich, ich glaube halt, Training ist Training und klar, dein Körper konditioniert sich, du bist dann irgendwann in der Lage, diese krassen Erdanziehungskräfte auszuhalten und kannst in diesen Simulatoren das alles einmal durchspielen zu starten, aber wenn du einmal wirklich in so ein Ding festsitzt, dann steckst du fest, wisst ihr, wie ich meine? Also dann bist du einfach da oben, da kommst du nicht mehr raus und was ich noch sagen wollte, womit ich es vergleichen wollte, ich würde lieber tatsächlich ins All fliegen, als mit einem U-Boot einmal eine Reise.
U-Boot ist, ja, oh ja, das stimmt, oh das ja. Stimmt. Find ich, ja, dann
finde ich beides gleich schlimm. Aber genau, du hast da was erwähnt, gerade im Nebensatz. Das muss man sich halt auch vor Augen halten. Du bist dann wirklich für die Zeit bis zur Rückkehr quasi in diesem Raum eingesperrt mit immer den gleichen Menschen auf sehr, sehr beschränktem Raum. Und auch das muss man erstmal aushalten können. Ne?
Ja. Ja, ich stelle es mir auch so stinkig.
Da bin ich auch nicht für gemacht, glaube ich.
Wie schläft man da? Muss man sich dann festbinden?
Ja, ich glaube, man bindet sich fest.
Ja. Ja. Wie so, ich glaube, so Anschnallgurte gibt es da tatsächlich in den Kojen. Ja.
Aber das ist Trainingssache. Also es gibt ja, weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Vendée Globe, das härteste Segelrennen der Welt. Das ist ein Segelrennen, die fahren einmal um den Globus.
Also einer Boote, ein Mensch auf einem
einer Boot. Einer Boote, genau. Also die Boote sind riesig, extrem technologisiert, die sind sau schnell. 3 Monate brauchen die so im Schnitt.
Geil.
Und weil die halt alleine sind auf dem Boot, machen die, man nennt es the quarters, also die Viertel, die schlafen eine Viertelstunde und sind dann eine Viertelstunde wach und das machen die über 3 Monate. Und da trainieren die sich halt auch hin.
Gibt es da einen Schnitt, wie viele Leute da drauf gehen?
Das ist relativ gefährlich, aber normalerweise geht so ein Rennen ohne Todesfälle.
Ist da nicht irgendwie so eine Holländerin, das jüngste Mädchen, die alleine einmal um die Erde gefahren ist, ich glaube irgendwie 12 oder 14, irgendwie so total surreal.
War vor ein paar Jahren.
Kann sein, ja. Aber dieses Vendée Globe ist halt ein Rennen und wie gesagt, das muss man sich mal hochrechnen, die fahren nur so ein paar Wochen, 10 Wochen oder so. Und ich finde das auch total unvorstellbar, das zu machen, aber anscheinend geht es. Und die trainieren da halt jahrelang hin, also 5, 6 Jahre teilweise.
Ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich könnte besser 3 Monate alleine sein, als 3 Monate auf engem Raum mit Leuten, mit denen ich vielleicht jetzt nicht unbedingt die allerbeste Beziehung habe. Also wenn ich jetzt mit Daniel 3 Monate irgendwie auf so einem Schiff wäre, das wäre cool. Ja? Ich meine, wir würden uns auch auf die Eier gehen, safe. Aber das wäre auf jeden Fall, ich weiß, das würde klappen. Aber so random Leute, da könnte ich tatsächlich lieber 3 Monate ganz alleine sein.
Ah, ich weiß nicht, du vertraust dir auch auf deren Kompetenzen, weißt du? Dann hast du halt so einen Piloten, du hast einen Commander und keine Ahnung, Technikingenieure und so. Also ich glaube, man ist schon, man ist auch dankbar um diese Expertise vor Ort, weißt du?
Ja. Aber ich bin.
Die haben ja ihre Forschungsprogramme, die die durchziehen müssen da oben. Also die pimmeln ja, ja nicht darum.
Ja, ja,
nein, das ist ja wirklich harte Arbeit. Die müssen ihre, ja, ihre Messreihen fahren und so. Die
kniffeln den ganzen Tag.
Da ist man auch genug einfach beschäftigt mit Arbeiten, dass man das ganz gut irgendwie.
Das ist mir voll klar. Ich hab das eher so generell gemeint. Also ich brauche eher mal irgendwie Zeit alleine, als dass ich mich so lange auf irgendwelche Menschen einlassen könnte. Dass man da natürlich krass eingebunden ist, das ist mir vollkommen klar. Ja, cool, auf jeden Fall. Sehr geiles, was wäre, wenn. Machen wir das einfach wieder so, Daniel, dass du die nächsten durchliest und die Leute wieder.
Ach so.
Die Leute wieder fürs nächste Mal abstimmen können. Ich mache die Kopfhörer wieder aus.
Wir haben ein technisches Problem. Mein Akku ist leer gegangen.
Verdammt.
Gerade eben. Müssen wir irgendwie beim nächsten Mal machen.
Dann gibt es heute kein Was wäre, wenn. Schade.
Es tut mir leid, Leute.
Kann passieren.
Sorry.
Ja, egal.
Ich habe die da nur am Handy gespeichert, dummerweise. Ich habe kein Backup.
Habt ihr denn irgendwie, weil vielleicht für die Leute, die uns jetzt hören und die noch nie Kathi und Raffi gehört haben, was natürlich eine Sünde ist, holt das nach.
Eine große Sünde.
Für die Leute vielleicht kurz zur Erklärung, so wie wir dieses Was-wäre-wenn haben, haben die beiden halt auch geile Kategorien.
Sehr geile Kategorien.
Overrated, underrated, guilty pleasure.
Overrated, underrated.
Guilty pleasure und oh Mann, ey. Und wir haben jetzt uns gar nicht abgesprochen, aber ich frage einfach mal in die Runde, hat denn irgendwer irgendeine spontane Eingebung zu einem dieser Dinge?
Oder? Ich habe ja immer irgendwas, ne? Aber ich will jetzt auch nicht alleine sein.
Also ich hätte, pass auf, Leute, ich habe in meinem schlauen Handy tatsächlich Buch geführt, um mich selbst ein bisschen zu dingsen. Ich hätte zwei Guilty Pleasure und ein Oh Mann, ey. Geil. Die habe ich quasi immer da, damit ich wegen meines Gedächtnisses, dass ich das nicht vergesse, dann schreibe ich da immer alles nieder, möchte aber jetzt noch nicht anfangen. Also ich würde mich wahrscheinlich für einen Guilty Pleasure entscheiden.
Oh, einfach ein blödes Oh Mann, ey.
Ich habe ein Overrated, Underrated tatsächlich.
Mach zuerst Overrated.
Leg mal los,
Leute. Es ist aber nicht so, okay, es ist, ich habe da gestern drüber nachgedacht, eine Freundin hat mir geschrieben, hast du Lust mit mir auf die Kirmes zu kommen? Und jetzt mal abgesehen von den ganzen Geisterbahn, Lunapark, Themenfällen, die wir hatten, deswegen mag ich eh schon keine Freizeit-Kirmisse. Aber ich finde, Kirmes und Rummel, das ist so überbewertet. Da sind super viele Jugendliche, vor denen ich immer als Kind Angst hatte, die einen dann an den Autoscootern irgendwie vermöbeln wollten oder so. Dann ist es super teuer. Die Pommes sind alle matschig. Die Achterbahnen sehen auch oft nicht so ganz stabil aus. Und es ist einfach nur teuer und eigentlich hat man auch nichts verpasst. Also ich war jetzt 5 Jahre nicht mehr auf dem Rummel.
Und was ist underrated?
Underrated?
Ja, weil das ist overrated, underrated. Du kannst aber nicht nur overrated machen.
Ich muss ganz kurz sagen.
Muss ich jetzt auch underrated machen?
Damit Kathi vielleicht noch ein bisschen Zeit zu überlegen hat, muss ich kurz da reingrätschen und ich finde tatsächlich Rummel auch overrated. Also als Kind geil, mit Kindern auch geil, aber so für mich jetzt gibt mir das auch schon seit langer Zeit nichts mehr, weil, wie du schon sagst, das ist mir irgendwie zu laut, alles zu klebrig und es zieht vor allem dann irgendwie auch zu den späteren Stunden oft irgendwie Leute an, die ein bisschen fragwürdig sind und die Stimmung kippt.
Ja, das so kann man
definitiv
sagen.
Und die Stimmung, das definitiv.
Die Stimmung kippt dann auch irgendwie, sobald es dunkel wird und es gibt irgendwie so die nur noch Pöbeleien und Kotzereien und vielleicht bin ich auch einfach auf den falschen Kirmissen unterwegs gewesen, das kann sein. Aber ich bin froh, wenn ich einen großen Bogen drum machen kann.
Ich habe was für ganz underrated.
Ich möchte es auch noch gerade unterschreiben, weil ich finde nämlich auch, als Kind habe ich es geliebt, so speziell zwischen, ich sag mal, keine Ahnung, 6 und 10 oder so, weil halt da gab es diese geilen Greifarmen, Automaten, Autoscooter. Damals hatten wir zu unserer Zeit immer noch diese richtig schick bedruckten T-Shirts, die jetzt wieder in sind, wisst ihr? Also mit so Bands drauf und keine Ahnung, Actionfiguren, Sylvester Stallone, ihr wisst Bescheid. Solche Sachen, die waren auf jeden Fall cool, das haben wir sehr gefeiert. Das war schon ein Highlight des Jahres. Kennt ihr noch Spiegelbilder? Wir hatten auf jeden Fall auch Spiegelbilder, die waren auch sehr angesagt, gab es immer nur bei der Kirmes. Das war ganz cool, aber ich würde aktuell oder eigentlich seitdem ich Teenager bin, ist das so ein Ort, wo ich immer froh bin, wenn ich wieder weg bin.
Ja.
Also man, ne, also es ist so, wie Kathi es eigentlich auch gerade gesagt hat, das sind einfach nur, es sind viele Leute da,
also eigentlich
Gange,
geht man
auf die
nur
man einfach
hin
keinen Bock hat.
Für die Schoko-Erdbeeren. Ja. Also das ist der einzige Grund, warum ich gehe. Aber dann denke ich mir immer so, das ist auch ein Tipp von mir, Nutella bei diesen Temperaturen in die Sonne stellen, dann 500 Gramm Erdbeeren kaufen und dann einfach Gabel, ja. Erdbeer-Nutella. Aber ich habe jetzt ein Underrated.
Ich habe ganz kurz, ich habe eine Kirmes-Erinnerung aus meiner Kindheit. Da war ich vielleicht so 10 oder so. Und ich erinnere mich, ich erinnere mich da so glasklar dran. Das ist auch überhaupt nicht spektakulär, aber ich weiß, dass ich im Autoscooter saß. Auf dieser scheiß Musikanlage in diesem Autoscooter lief All That She Wants von Ace of Base. Und ich saß in meinem scheiß Autoscooter und habe gedacht so, ja, Mann, das ist Freiheit. Also sowieso.
Ich kann es mir vorstellen.
Ey, original, diese Erfahrung macht man auf einem Autoscooter immer.
Geil, Mann.
An das Gefühl kann ich mich total.
Also eigentlich ist eine Kirmes dann doch
aber
gar
auch,
nicht.
Aber auch
ja, als 10, Kind.
Mit 10.
Ja, okay.
Auf dem
mit 10 halt, aber nicht mehr mit 16 ist der Fall halt vorbei.
Ja, man hat sich schon als Teenager lebendig so gefühlt auf Kirmesen. Sagt ihr Kirmes oder Rummel?
Kirmes.
Kirmes.
Kirmes. Kirmes, ja, wir auch. Oder wie der Öcher sagen würde, Kirmes.
Kirmes.
Kirmes. Kirmes, der Frosch. Aber wisst ihr was, ich finde, also Autoscooter ist nach wie vor cool. Also das muss ich vielleicht aber mal rausnehmen. Ich finde, Autoscooter fahren ist cool.
Mach das nicht, in deinem Alter ist der Nacken gerne. Danach am Arsch, Daniel.
Ja, und der Rücken, ich sag's
dir. Der Rücken. Okay, Kathi hatte noch einen underrated.
Ja, ich habe mich daran erinnert, ich war letztens bei meiner Mama gewesen und habe da irgendwas aus dem Schrank, aus dem Wäscheschrank rausholen wollen. Und dann kam mir so ein Duft entgegen. Ich dachte, ja, das erinnert einen so an Kindheit und Oma und super krass gebügelte Wäsche, die ich ja selbst nie habe. Seifenstücke in Kleiderschränke legen.
Voll gut. Voll gut.
Das riecht immer, es riecht immer so ein bisschen Oma-Style, aber man hat immer so ein wohliges Gefühl, wenn man einen Kleiderschrank aufmacht, wo Seifenstücke drin liegen. Da hat man immer so ein, weiß ich nicht, Oma macht gleich Nudeln mit Hackfleischsoße und dick Gouda drauf.
Das stimmt.
Gefühlt.
Das stimmt. Aber ich darf da nicht an meine Oma zurückdenken. Die hatte immer diese Seifenstücke. Kennt ihr die noch? Da ist in dem Seifenstück oben so ein Metallknopf drin.
Ja, ja, ja.
Und dann hängt man die quasi im Bad an so ein Magnet, dass die Seife dann immer so.
Ja, bleibt. Ja, ja, klar.
Und irgendwie so nach 50 Mal Hände waschen sieht das halt auch extrem ranzig aus.
Ja, ja.
Fies, ja.
Ja, ja. Also ja, aber das stimmt. Da hast du vollkommen recht.
Geil.
Ja.
Okay,
müsste ich auch mal wieder machen. Gute Idee.
Weiter geht's. Wer hat noch was? Komm, ich muss hier ein bisschen pushen. Wegen der Zeit.
Daniel, komm, Guilty Pleasure, du hattest welches, du sie.
Soll ich Guilty Pleasure machen? Naja, okay, komm, pass auf. Also Leute, ich muss vorab sagen, ich nutze nicht viel Parfüm, ne? Echt nicht. Also ein Sprüher, das ist so reicht mir dann auch, ne? Weil ich es nicht mag, wenn man zu sehr danach stinkt, aber ich bin so ein bisschen Parfüm-Fan. Und kenne mich aber auch nicht so richtig gut aus, aber mein Guilty Pleasure sind Parfüm-Videos.
Geil, ja, doch.
Bei YouTubern und die riechen immer Sachen raus, also so ein paar, die ich einfach nicht rieche. Also ich kann halt durchaus unterscheiden, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, aber ich kann es halt nicht irgendwie einordnen. Dann kommen die mit Kopfnote und Herznote und Basisnote und ich versuche halt auch meinen Geruchssinn zu stärken und zu schulen. Zwischendurch passiert es auch schon mal, dass ich jetzt hier zum Beispiel bei so einem True-Crime-Fall so eine Parfümprobe habe und mal rieche und mal gucke, um so ein bisschen das Gesprochene mit dem Duft zu versehen. Wer den Film, wie heißt das noch mit dem Hotel, Fabian? Sag mal schnell.
Was meinst du?
Hotel Budapest.
Ah, Grand Budapest Hotel.
Grand Budapest gesehen hat, der weiß, was ich meine. Auf jeden Fall, also ich versuche da so ein bisschen immer für mich so die Düfte herauszukitzeln, aber ich kriege das überhaupt null hin. Und ja, das ist mein Guilty Pleasure. Also ich glaube, das Guilty Pleasure dahinter sind wahrscheinlich die YouTube-Videos.
Ah, du guckst so Reviews, okay, ich verstehe.
Ja, genau. Aber was ich mich auch frage, was mit den Leuten los ist, wenn die jeden Tag 5 Parfums vorstellen, das ist ein bisschen crazy.
Ja, das geht mir so mit Wein. Also ich trinke ja unheimlich gerne Wein, rot und trocken. Und natürlich kann man da irgendwie so verschiedene Geschmacksrichtungen feststellen und natürlich kann man unterscheiden, was schmeckt mir nicht. Aber wenn man dann so Reviews liest von irgendwelchen Sommeliers und dann steht dann da, keine Ahnung, Spuren von Blaubeere mit leichtem Schokohauch und ich denke mir immer, wovon zum Teufel redet ihr? Also da ist meine Zunge scheinbar nicht fein genug und ich habe mittlerweile einfach entschieden für mich, die labern einfach scheiße, um sich als was Besseres zu fühlen.
Damit, ja, das klingt alles sehr toll.
Das kann
nicht
an meiner Zunge liegen.
Nice. Raffi, bist du noch anwesend oder guckst du eher Kleinanzeigen gerade?
Nee, ich bin mein Guilty Pleasure und Therapiegrund ist, dass ich eBay-Kleinanzeigen süchtig bin.
Ja, das hast du aber schon gesagt in einer Folge.
Ja,
du wolltest ein Omani erzählen.
So, ja, ist aber ziemlich basic. Ich mache ja Musik und da habe ich halt einen Gehörschutz. Der ist einfach nicht nur Oropax, sondern die sind halt
durchsichtig.
Das sind halt so aus so einem gummiartigen Material. Da kann man so verschiedene Einsätze reinmachen, wie viel Lautstärke gedämpft werden soll.
Ja.
So Einstieg fancy. Und naja, ich habe die halt gesucht. Ich habe die nach einem Gig nicht gefunden. Ich hatte die in irgendeiner Tasche und hatte die verlegt. Dann habe ich die endlich gefunden und dann war ich am Freitag auf einer Jam-Session und dann ist mir natürlich einer von den beiden auf den Boden gefallen und den habe ich nicht wiedergefunden. Dann habe ich nach wochenlangem Suchen und einmaliger Nutzung meine
schon wieder verloren.
Ja, er ist wirklich weg jetzt.
Ja.
Ah,
ja.
Südoase, wenn ihr den findet.
Der ist auch noch durchsichtig, ne?
Der ist durchsichtig, ja. Also, da,
scheiße.
Ja, Kacke. Das ist mein kleines Omane.
Das ist wirklich ein Basic-Omane, Raffi.
Sehr basic.
Das ist wirklich basic heute. Das müssen wir wirklich ändern.
Bitte nicht.
Ach so, was ich noch sagen wollte. Mir hat letztens eine Zuhörerin geschrieben, da waren wir auch zu dritt im Podcast und meinte so, ja, das klingt manchmal so, als ob ihr ultra unsympathisch wärt, weil ihr euch nicht ausreden lässt. Ich will jetzt mal für alle sagen, wir machen das quasi digital und das passiert dann, ihr kennt das jetzt, Homeoffice, Zoom-Call, was weiß ich, dass man dann dem anderen super schnell ins Wort fällt.
Ja.
Das machen wir nicht, weil wir super die Ego-Fucker sind. Das machen
auch,
wir nur auch. Ist ja jeder auch im gewissen Maße. Das machen wir, weil es einfach ein bisschen schwierig ist.
So digital kann man das einfach vollkommen rauslassen.
Ja, wir hatten echt so ein paar Hänger zwischendurch, da habe ich das auch gemerkt. Das ist, also ich versuche mal mein Bestes. Aber geil, dass ihr alle so coole Sachen noch mitgebracht habt. Ich habe so ein
Fabian, was mit dir?
Ich habe ein Guilty Pleasure, was ich aber noch nicht...
Stimmt, Fabian, ja. Entschuldigung. Siehst du sowas? Jetzt habe ich das schon voll vergessen, den Fabian ausgeschlossen. Dann heißt es, die Kathi, die hat Fabian ja in den Strand kommen lassen. Hör mal, der ist richtig scheiße.
Also ich habe ein Guilty Pleasure, was ich noch nicht umgesetzt habe, was aber der Gedanke daran macht mich irgendwie... Der Gedanke daran macht mich glücklich und das ist...
Das macht dich ja, Alter.
Das ist, glaube ich, lustig und ich werde es irgendwann umsetzen. Und zwar höre ich so oft von Freundinnen und Bekannten von mir, wie dreist sie in sozialen Netzwerken von irgendwelchen Männern angeschrieben werden. Also, dass so random Leute einen anschreiben und einfach ungefragt irgendwelche Bilder schicken. Und ich denke seit langer Zeit darüber nach, mir einen relativ sexy Frauen-Account zu machen auf Instagram, so fake-mäßig, und mich einfach darüber zu beömmeln, was mir da für schräge Leute für schräge Scheiße schicken. Der Gedanke, der belustigt mich jedes Mal aufs Neue, aber ich habe es noch nicht gemacht bisher.
Aber ich glaube, ich fände es viel lustiger, wenn du einfach einen sexy Account von dir machst, weiß ich nicht, mit sehr viel Brusthaar, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du das hast. Und dann einfach, weiß ich nicht, Leuten Popo-Bilder von dir schickst, so ekligen Männern oder sowas oder
Ich möchte ganz kurz wissen, warum du denkst, dass ich viel Brusthaar habe. Ich habe ja noch nicht mal viel
Barthaar. Hör dir doch mal deine Stimme an. Ja, du hast doch bestimmt viel Brusthaar. Ich wollte gerade
sagen, das liegt an der maskulinen Bärenstimme.
Ich habe noch nicht mal Bartwuchs. Also ganz... Also, keine Ahnung, ich sehe manchmal 12-Jährige mit mehr Bartwuchs als ich. Und
es gibt 12-Jährige mit insane viel Bartwuchs.
Also an alle, die jetzt Fantasien haben.
Das hat aber was mit der Ernährung
zu tun. Keine Brusthaare.
Ich habe super wenig Brusthaare. Ja.
Ich dachte auch nicht, dass diese Folge mit Fabians Brusthaaren endet.
Das habe ich auch nicht gedacht, aber wir können da nochmal ganz kurz zu meinem kaum vorhandenen Bartwuchs zurückkehren und eine sehr traurige Geschichte aus meinem Leben erzählen. Vielleicht auch einen Oman, um dann die Folge abzuschließen. Ich habe mal vor Jahren eine Frau gedatet und letzten Endes wurde daraus nichts, weil ich zu wenig Bartwuchs habe und sie Vollbärte mag.
Hat sie das so als Grund gesagt?
Das hat sie so gesagt. Vielleicht war es auch einfach nur eine nette Art, es zu verpacken, irgendwas anderes. Aber der Typ, den sie dann am Start hatte, hatte einen sehr mächtigen Vollbart. Also
okay, es war auf jeden Fall ein Ding von ihr.
Babyface Lady Shave, genießt deinen Welpenschutz.
Kann ich nicht mithalten, Leute.
Viel Spaß beim gekratzt werden.
Ich kann es verstehen, aber sollte das ein Grund sein? Ich weiß es nicht.
Naja. Hä, das ist einfach nur sexuelle Präferenz.
Naja, Raphael, ich hab's ja gut getroffen mit deinem pornoralen Bart.
Ich muss jetzt ganz kurz sagen, für die Leute, die uns nur hören, Raffi sieht gerade aus wie der junge Tom Selleck und das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ja.
Wer ist Tom Selleck? Ich kenne ihn nicht,
ist schlimm. Tom Selleck ist ein Schauspieler so zu unserer Zeit, so 80er.
Magnum. Ja.
Ah ja.
Ah ja.
Ah, ja,
oh, ja, da bin ich ein bisschen von weg.
Nee. Raffi untertreibt hier einfach. Er will draußen die bartlosen Leute nicht irgendwie quälen damit, dass er so eine geile Rotzbremse hatte, auf jeden Fall.
Ja, sehr sexy.
Bevorzuge Pornobalken.
Schenkelbürste.
Schenkel. Oh, Leute.
Oh.
So. Ich finde, das ist der perfekte Ausstieg.
Es war mir ja ein Fest, wirklich.
Es war mega mit
euch. Oder der perfekte Einstieg, wer weiß das schon.
Ach so, ich wollte euch noch was fragen, Jungs, weil ich weiß, dass ihr live nicht Nein sagen könnt dazu.
Oha.
Oha. Ihr wisst ja, Raffi und ich, also die, die uns auch hören, wissen, dass Raffi und ich im September umziehen, Hochzeiten haben. Also nicht unsere Hochzeit, von einer Freundin. Und wir super viel zu tun haben und unser Account dann irgendwie mal so für 1-2 Monate still sein wird wahrscheinlich. Hättet ihr Lust, unseren Account zu kapern für eine Folge?
Ja.
Und einfach eine Folge von euch, also ohne uns, ihr gebt uns quasi dann nur euer Endprodukt und dann haben die Zuhörer und Zuhörerinnen wenigstens noch True Crime zwischendurch. Ihr müsst jetzt Ja sagen. Wenn ihr jetzt Nein sagt, wird's weird.
Warum sollten wir da auch Nein sagen? Das ist eine große Ehre, machen wir sehr gerne.
Ja, mega geil. Ja.
Mega.
Wirklich eine große Ehre. Machen wir total gerne.
Freue ich mich.
Cool. Ich denke, es ist klar, dass wir auch gerne mal eure Urlaubsvertretung machen, wenn das mal.
Das kriegen wir hin. Und wir versuchen uns dann auch, wir versuchen dann auch wirklich unsere Stimmen so zu verstellen, dass wir wie ihr klingen.
Fabian, das du machst bitte hören. Meinen Part dann.
Das will ich hören.
Ich mache,
Fabian, dann setzen wir uns aber auch mit den Kopfhörern
auf
so
jeden
hin,
Fall. Ne? Ich fange heute an zu trainieren.
Okay. Alles klar, ihr Lieben. Läuft. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag.
Euch auch.
Mit viel Kamillentee und Leckermäulchen.
Oh, geil. Ja, leider keins da. Trotzdem wird es ein schöner Sonntag.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Ne?
Ja,
bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.